Vortrag gehalten von Werner Zimmermann am 17. August in Thiel. Sinnvoll leben bei Wachstum Null.
Wie ist doch die Erde so schön? Das denkt man immer wieder, wenn an einem Morgen die Sonne aufgeht, wenn das Leben neu erwacht, wenn man Vögel singen hört, Blumen sieht, da ist man immer wieder berückt von der Schönheit, die wir hier auf Erden haben. Zugleich wissen wir alle, wie große Gefahren vor uns liegen, wie schlimme Fehlentwicklungen wir versuchen müssen, wieder zu ändern. Und da ist es so, wenn man einen Zustand ändern will, ist erste Bedingung, dass man ihn richtig erkennt. Dass man die Ursachen sieht, dass man sich keine Illusionen macht, dass man den Mut hat, Wahrheiten auch dann klar zu erkennen, wenn sie sehr bitter und verzweifelt sind. Ich habe im November letzten Jahres einen Aufsatz in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht mit dem Titel Wachstum Null. Im letzten Jahr hat sich das noch kaum jemand vorstellen können, es könnte einmal Wachstum Null geben in der Entwicklung der Wirtschaft, der Technik, von all diesen Dingen. Deshalb wollen wir uns zuerst über das Problem des Wachstums Klarheit verschaffen. Wir kennen den Ausdruck, es wachsen keine Bäume in den Himmel. Ich habe in Kalifornien die großen Sequoia-Wälder gesehen, wo 4000 Jahre alte Bäume 100 Meter hoch gewachsen sind, 12 Meter Durchmesser haben, die Sequoia-Bäume, aber auch diese wachsen nicht in den Himmel. Auch da hat ihr Wachstum aufgehört. Wir wissen vom Menschen, dass er ungefähr 20 Jahre wächst, in die Höhe wächst und dann hört das Wachstum auf. Und der Mensch kann sehr dankbar sein, dass das Wachstum dann aufhört mit 20. Wenn man sich einmal vorstellt, die Menschen würden 10 oder 100 Meter groß, jeder Mensch. Versucht euch das einmal vorzustellen, dann seht ihr den ganzen Wahnsinn einer solchen Sache. Dass das wirklich völlig unmöglich ist, da würde alles, die Häuser würden nicht mehr passen, nicht mal die Autos, gar rein nichts mehr, nicht? Würde alles vollkommen zusammenbrechen. Also es muss jedes Wachstum einmal irgendeine Grenze kommen, und zwar an eine materielle Grenze. Das Wachstum soll mit 20 Jahren beim Menschen nicht aufhören. Er soll weiter wachsen, aber an Qualität und nicht an Masse. Er soll umwandeln, reifer werden, gütiger werden, klarer werden. Gewaltiges Wachstum, für das wir 100 Jahre vielleicht noch zu wenig sind, bis man dann an ein gewisses Ziel kommt. Also Wachstum muss von einem bestimmten Punkt an auf Qualität umstellen. Das gilt für alles. Aber viele meinten, für die Technik zum Beispiel brauche das nicht zu gelten. Und für die Wirtschaft brauche das nicht zu gelten. Und für das Wachstum der Städte brauche das nicht zu gelten. Das könne unbegrenzt weitergehen, 10 Millionen, dann 100 Millionen. Oder die Schweiz, ja, vielleicht mal 5, 6 Millionen, dann 10 Millionen, dann 15 Millionen. Das müsse einfach immer so weitergehen, denn das gäbe das gute Geschäft. Wenn es immer wächst, da kann man immer wieder noch mehr Gewinne machen. So stellen sich viele Leute vor und sind sich eben der unbedingten Grenzen nicht bewusst. Nun ist in der Schweiz schon so, dass wir seit Jahren jedes Jahr 30 Quadratkilometer fruchtbare Erde verlieren, indem gebaut wird, Autobahnen, Industrien, Häuser, wo vorher Leben war, ist nachher nur noch Asphalt und nur noch Beton. Und da kann sich vielleicht doch jeder ein bisschen denken, dass das nicht 100 Jahre einfach so weitergeht. Oder 500 Jahre. Jedes Jahr 30 Quadratkilometer nur noch Asphalt und Beton. Da sind wir heute auch schon an Grenzen angelangt, die sehr gefährlich sind. Weil es höchste Zeit wäre, dass man da Wachstum umschaltet von Quantität auf Qualität. Auch hier. Und damit kommen wir nun schon auf sehr gefährliche Entwicklungen, in denen wir drin stecken. Und da ist nun interessant, dass einiges sich schon geändert hat. Ich habe diese Woche in der Zeitung zufällig den 5. Bericht des Bundesrates gelesen. Den 5. Bericht des Bundesrates über die Konjunkturentwicklung auch bei uns. Und da steht drin, dass das Bruttosozialprodukt der OECD-Staaten, das ist ungefähr Westeuropa, bereits im zweiten Halbjahr 75 4% abgenommen hat gegenüber dem ersten Halbjahr 1954. Also jetzt nicht nur Wachstum null. Es ist jetzt eine Verminderung schon um 4%. Nun, es ist ja auch im Weiteren, das wisst ihr ja auch, in der Schweiz war jetzt letzte Woche die Meldung, 8.000 und etwas Arbeitslose in der Schweiz, 100.000 Kurzarbeiter in der Schweiz. Nun ist bei diesen 8.000 Arbeitslosen nicht zu vergessen, dass es im Grunde viel mehr sind. Denn die Fremdarbeiter, die wir arbeitslos dann hinausgeschickt haben, wo sie auch arbeitslos sind, die sind da nicht zugezählt. Und da kann ich mich erinnern, dass mal eine Zahl war, es seien jetzt schon mit Saisonarbeiter und allen möglichen, seien schon etwa 80.000 weniger als jetzt vorher. Das kommt eigentlich dazu. Und die, die das Land verlassen haben, die kaufen nichts mehr in der Schweiz. Und die brauchen keine Wohnung mehr in der Schweiz. Die halten da nicht mehr Nachfrage nach diesen Dingen. Also ist klar, dass da auch kein weiteres Wachstum des Verbrauchs, des Konsums da ist, sondern eine Reduktion. Dann ein weiteres interessantes Beispiel. Da ist hier in der letzten Weltwoche, die jetzt diese Woche erschienen ist, sind da genaue Angaben, dass heute den meisten Arbeitern in der Schweiz Sicherheit wichtiger sei als guter Lohn. Dass da also auch Änderungen kommen. Und da ist die Angabe, dass im Anfang 1974 noch 8-10% Absenzen waren. Dass die einfach mal blauen Montag gefeiert haben, oh, ich bin ein bisschen unpässlich, Krankenkasse zahlt ja und so weiter, nicht, weil ich arbeite nichts mehr. Diese Absenzen sind bis zum Anfang 1975 von 8 bis 10 auf 2-3% zurückgegangen. Auf einmal sind die gar nicht mehr krank. Ich denke, ja, wer weiß, wenn ich da zu viel, dann kann ich der sein, der dann spediert wird, der dann arbeitslos wird. Also es heißt da, die Arbeitsmoral sei bedeutend besser geworden, seit diese Gefahren sich jetzt da abzeichnen. Und dann ist auch, gerade auch in der gleichen Weltwoche, ist dann da ein Aufsatz, Kurzarbeit für alle, Fragezeichen, von diesem Paul Klügel, der ja immer recht gute Aufsätze schreibt, dass Gewerkschaftskreise in der Schweiz den Vorschlag machen, man soll in der Schweiz von der 44-Stunden-Woche auf die 40-Stunden-Woche zurückgehen, aber bei gleichem Lohn. Natürlich, das würde Ihnen passen, nicht? Also nur noch 4 Wochen, aber gleichen Lohn. Überlegen Sie sich nicht, dass das praktisch völlig unmöglich ist. Dass diese Unternehmen, die heute schon Schwierigkeiten haben, ob sie noch Beschäftigung haben, genügend haben in alledem, gell, dass die dann noch einfach da 10% mehr Lohn bezahlen können, allen denen, das ist unmöglich. Also zeigen sich auch da ab, dass man einschränken muss, dass man sparen lernen muss. Die Bundespräsidenten haben seit 2 Jahren immer am 1. Januar des Jahres erklärt, es ist vorbei mit Vergeudung und mit Verschwendung. Wir alle werden Opfer bringen müssen. Das ist schon längst klar gemacht. Aber das kommt jetzt. Das kommt jetzt in sehr empfindlichem Maße in alles. Und das ist sehr gut. Das ist sehr notwendig. Denn die meisten werden erst unter Druck irgendetwas aufgeben. Irgendetwas mehr sparen, weniger verschwenden, weniger vergeuden. Die meisten. Wären die Menschen alle vernünftig, brauchten wir gar keine Gesetze. Gesetze braucht man nur für die, die nicht von sich aus vernünftig sind und das Wesentliche nachher tun. Deshalb sind solche, die sich durch die Entwicklung ergeben, diese Zwangsdinge, die dann hineinkommen, die sind unbedingt notwendig, wenn etwas besser werden soll in der Entwicklung. Deutschland, die gleiche Woche, kommt die Meldung 1,2 Millionen Arbeitslose, Deutschland, und steht dabei, es ist zu erwarten, dass im Februar 1976 2 Millionen Arbeitslose sein werden in Deutschland. Steht in der Zeitung. Dass das die Überlegung, die Erwartung wahrscheinlich, ist das nicht zu ändern. Also auch da nicht nur kein Wachstum mehr, eine Schrumpfung, eine Drosselung, eine Umstellung auf etwas, das man sich seit vielen Jahrzehnten überhaupt nie vorstellen konnte. Dass so etwas einmal kommen könnte und notwendig sein müsste. Und es ist notwendig. Und wenn man sich nun fragt, wie soll denn das da weitergehen? Wie soll denn eine Lösung gefunden werden? Da steht auch hier drin, ja in Deutschland, da sind viele ganz zufrieden damit. Die Entschädigung, die sie kriegen, die ist ja ganz nett. Da kann man immer noch Ferien machen, man kann Schwarzarbeit machen irgendwie nebenbei. Man kann da genauso gut dran sein. Mir liegt gar nichts dran, ob ich wieder Arbeit kriege. Ja, aber wer bezahlt das? Was der Staat bezahlt? Der Staat kann gar nichts geben, was er uns nicht vorher genommen hat. Der hat das, produziert ja nichts, der tut ja nichts in dem. Verwalten, dabei wird die Bürokratie immer unheimlicher, nicht? Immer mehr von denen gibt es, immer mehr Lohn wollen die auch. Dann noch den 13. Monatslohn, eine blödsinnige Idee, wie man denkt. Warum man so einen ganzen Monat bezahlen, wenn er nichts tut, nicht? 13. Monatslohn. Hat sich jetzt auch eingebürgert und dann denke ich, ja, da kann man nicht gut ändern, sonst reklamieren dann die Angestelltenverbände. Nicht einer hat jetzt demissioniert, glaube ich, nicht, weil es dem da nicht mehr passte, wie der Bundesrat jetzt sparen möchte mit diesen ganzen Dingen. Aber die müssen ja auch sparen. Wenn sämtliche Staaten, auch jetzt in den sehr guten Jahren, die wir hatten, jeder Staat hat mehr Schulden gemacht als vorher. Keiner hat in den guten Jahren wenigstens nur so viel ausgegeben, wie er immer eingenommen hat, gell? Ja, ich glaube, von Nordamerika heißt es 300 Milliarden Staatsschulden. Überlegt euch das einmal. 300 Milliarden. 1% sind 3 Milliarden. 5% sind 15 Milliarden. Nur Zinsen. Jedes Jahr muss das aufgebracht werden. Dazu 6-7 Millionen Arbeitslose. Ja, die muss man auch irgendwie, damit die nicht verhungern, nicht? Dem muss man auch irgendwas geben. Da muss der Staat alles machen. Dabei aufrüsten, natürlich. Noch immer bessere Raketen, noch immer mehr von alledem. Also es ist eine verrückte Welt, von da aus gesehen. Und man wundert sich eigentlich, dass das noch einigermaßen funktioniert. Man wundert sich direkt. Ist aber auch sicher, dass das jedes Jahr weniger funktionieren kann. Dass das jedes Jahr schlimmer wird. Denn die Schulden werden ja immer größer. Und die Belastung wird immer größer. Und wer muss das aufbringen? Der Bürger, der noch Steuern zahlen kann. Denn diese Arbeitslosen, dass sie da noch große Steuern zahlen, nicht, das wird sich da niemand einbilden. Dass also je mehr jetzt das sich in der, auf die Richtung hin entwickelt, desto mehr wird es unmöglich, dann auch wirtschaftlich überhaupt durchzukommen, von Staate aus gesehen. Aber das sind diese unheimlichen Tatsachen, die jeder sehen kann, der nicht blind die Augen verschließen. Ich will das, ich will nichts hören von dem. Mir geht's noch gut und ich kann noch reisen und essen und alles und rauchen und ich weiß nicht was alles. Aber jeden wird es treffen, wie dann die Entwicklung hier weiterläuft. Nun, gleich noch etwas. Das sind nun unsere Länder. Die Schweiz, der es so sehr gut geht. Deutschland, eines der stärksten Länder wirtschaftlich in jeder Hinsicht gesehen. Das ist nun der Teil der Welt, der bessere Teil der Welt. Dazu gibt es 2/3 schlechteren Teil der Welt. Und da habe ich vorgestern, zufällig am Radio, ich höre sehr selten Radio, aber vorgestern Morgen habe ich mich mal angestellt, ich sollte eigentlich öfter hören. Man kann da öfter sehr interessante Dinge hören. Da habe ich vorgestern Morgen eine Meldung gehört aus Bangladesch. Bangladesch, das frühere Ostpakistan, kam die Meldung, man hat den Präsidenten erschossen. Man hat jetzt eine Militärregierung eingesetzt, wie vielerorts auf Erden. Und dazu ein paar kleine Angaben. Erstens, Bangladesch hat 70 Millionen Einwohner. Zweitens, Bangladesch hat eine Fläche, die nur 3,5-mal so groß ist wie die Schweiz. 3,5-mal so groß wie die Schweiz, mit 70 Millionen Einwohnern. Und weiter, Bangladesch hat 10 Millionen Flüchtlinge, die herüberkamen von Indien, all diesen Gebieten her. Und Bangladesch hat eine der höchsten Geburtsraten, die es gibt. 3,2% jedes Jahr. 70 Millionen, 3% wären 2,1 Millionen. Also, zu diesem Verhältnis noch jedes Jahr über 2 Millionen mehr Kinder als Menschen sterben. Überlegt euch das einen Augenblick. Dann werdet ihr vielleicht zugeben müssen, das kann unmöglich so weitergehen. Man kann sich nicht vorstellen, wie das anders werden soll. Auch wieder Wachstumsprobleme. Wachstumsproblem, wo man jetzt bei uns ja langsam runterschraubt, gell? Bei uns werden die Geburtenüberschüsse jedes Jahr kleiner, auch in Deutschland. Sehr gut, sehr notwendig. Aber wenn es in diesen armen Ländern so weitergeht. Und in Bukarest im letzten Herbst haben von den ärmsten Ländern erklärt, werden niemals einwilligen in Geburtenbeschränkung. Die Reichen sind verpflichtet, unsere Kinder zu füttern, damit wir durchkommen. Was ja an sich gar nicht möglich ist im Ganzen. Aber andererseits auch, wenn nun in solchen Ländern, denkt es an Bangladesch, man das so weitertreiben lässt, dann bleibt doch der Natur gar nichts anderes übrig, als zuzuschlagen. Bleibt ja nichts anderes übrig. Wir zwingen sie, wir Menschen, die nicht aus Vernunft handeln, zwingen die Natur, sich zu wehren. Wir werden die Natur so weit bringen, dass sie auch ihren größten Schädling, und das ist der Mensch, vernichten wird. Wenn wir hier nicht eine Änderung erreichen, eine Änderung aus Einsicht, aus Kraft, die wir haben, aus Erkenntnis, wenn das nicht möglich ist, dann steht es schlecht um die Menschheit. Und es gibt ja Autoren, einer ist zum Beispiel der Nobelpreisträger Max Born, ein anderer ist ein Theo Löbsack, der ein Buch geschrieben hat über diese Fragen. Die zwei erklären offen und klar, der Versuch der Natur, ein vernünftiges Wesen zu schaffen, ist gescheitert. Das sagen die. Die sagen, wenn der Mensch nicht fähig ist, zu erkennen und kraftvoll Ordnung zu schaffen auf dieser Erde, zwingt der Mensch die Natur, ihn zu vernichten. Bei Löbsack sieht es dann so aus, er sieht das Ende ganz undramatisch, sagt er, da kommt erst noch die Pille dazu, da kommen, ich weiß nicht was, alles kommt da auch noch mit dazu. Er sagt, das Ende wird so sein, dass die wenigen noch halbwegs Gesunden, die dann die immer größer werdende Masse von Kranken und Verkrüppelten noch irgendwie tragen muss, die wird auch immer mehr geschädigt in ihrer Erdmasse, in all diesen Dingen. Und das Ende werde sein, dass von denen dann immer weniger Kinder erzeugt werden. Dass auch die Fähigkeit schließlich erlischt, das tun ist mit dem Gift, das er nimmt, mit all diesen ganzen Dingen, dass vielleicht die Letzten dann noch sich lieb haben, aber keine Kinder mehr zeugen. Weil auch die Fähigkeiten dann zerstört werden. Und das hat er, die Letzten werden wahrscheinlich sich nicht einmal mehr lieb haben. Werden noch dahin dämmern und der schönen Zeit nachtrauen, wo die Menschen die Erde beherrscht haben und ihre Wolkenkratzer gebaut haben und ihre Autos und ihre und zum Mond geflogen und so weiter. Alledem, das stehe drohend vor uns, wenn wir nichts ändern an der Entwicklung, die wir ausgelöst haben. Also, es sind keine erfreulichen Aussichten. Und auf einem bestimmten Gebiet will ich jetzt noch klar machen, wie das ist. Auf dem Gebiet der Technik, auf dem Gebiet der Energieerzeugung. Es gibt zwei Möglichkeiten, technische Energie zu bekommen und zu nutzen. Die eine Möglichkeit ist die, dass wir vorhandene Naturkräfte, die in ungeheurem Übermaß vorhanden sind, nutzen, einen ganz winzig kleinen Teil von diesen vorhandenen Naturkräften nutzen für unsere technischen Bedürfnisse. Das schadet nichts, das vergiftet nichts, das zerstört nichts. Aber seit vielleicht knapp 100 Jahren, sogar bei Erdöl noch nicht mal 100 Jahre, ganz kurze Zeiten, da hat die Technik nun begonnen, Energie zu erzeugen durch Zerstörungsvorgänge. Das ist grundsätzlich der Unterschied zu einer Nutzung von vorhandenen Naturkräften. Da gehören dazu die Sonne, die Schwerkraft, der Wind, die Wärme im Erdinneren und so weiter, das sind vorhandene Energien. Nun hat man begonnen, Kohle zu verbrennen, Erdöl zu verbrennen, Erdgas und jetzt noch das Atom zu zerstören. Den eigentlichen Baustein der ganzen Materie, den auch noch zersprengen, zerstören, dadurch Energie gewinnen. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie das winzige Atom, wenn es nur zerstört wird, diese riesige Energie freigeben kann. Ist mir immer noch unfassbar, aber es ist eine Tatsache. Gewaltige Hitze erzeugt, dadurch können sie wieder ein bisschen Turbinen treiben, dass wieder Kraft kommt in alledem. Alles Zerstörungsvorgänge. Nun, die Natur greift nicht direkt ein. Keiner kommt und klopft dem Menschen auf die Hand, hör jetzt auf mit dem. Sagt, du bist das denkende Wesen, du kannst denken, du kannst entscheiden, du kannst sagen, mach was du willst. Aber die Folgen musst du tragen. Du musst ausfressen, was du dir einbrockst mit diesen Dingen. Das sagt die Natur. Und wenn wir nun Verbrennungsvorgänge benutzen, um Energie zu schaffen, so braucht die Verbrennung Sauerstoff. Es ist keine Verbrennung möglich ohne Verbrauch von Sauerstoff. Auch wir Menschen sind ja Verbrennungsmaschinen. Auch wir verbrauchen Sauerstoff. Das ist eine große, wunderbare Ergänzung, Pflanzenwelt und Tierwelt. Wir gehören zur Tierwelt, nicht zur Pflanzenwelt. Die Pflanze braucht keinen Sauerstoff, die Pflanze erzeugt Sauerstoff. Weil sie allein die Fähigkeit hat, Kohlensäure zu spalten, den Kohlenstoff zu verwenden, um ihre Gewebe aufzubauen und den Sauerstoff freizugeben in die Luft. Wir Tiere und Menschen verbrauchen Sauerstoff, sonst können wir nicht atmen, nicht brennen. Die wenigsten sind sich klar, welche gewaltige Leistung jeder menschliche Körper, auch wenn er sehr krank ist, aufbringt, wenn er das ganze Jahr, Sommer und Winter, die Innentemperatur auf 6, 37 Grad Celsius hält. Eine unerhörte Leistung, die keine Maschine fertigbringen kann. Das ist nur, weil ein Lebensfeuer in uns brennt. Leben ist Feuer, Leben ist Verwandlung, ist Veränderung. Also ohne Sauerstoff könnten wir nicht leben. Nun, die Verbrennungsmaschinen brauchen auch Sauerstoff. Und zwar viel mehr Sauerstoff als die atmenden Menschen. In Nordamerika ist es so, dass dort etwa 200 Millionen Motore, Auto, Benzinmotore und so weiter, doppelt so viel Sauerstoff verbrauchen, wie sämtliche Pflanzen von ganz Nordamerika noch erzeugen können. Die Schweiz hat ein Sauerstoffdefizit von 7 bis 8 Millionen Tonnen Sauerstoff jedes Jahr. Und das verschlechtert sich, je mehr man die Technik entwickelt, je mehr man diese Vorgänge da in Kraft setzt, das wird immer schlimmer. Da kann sich wieder jeder, auch der Dümmste, vorstellen, dass das irgendeinmal aufhört. Denn nicht nur, dass die den Sauerstoff verbrauchen, zugleich füllen sie die an Sauerstoff verarmende Luft mit Giften, mit Schwefeldioxid, mit Kohlenmonoxid, dann muss Blei auch noch ins Benzin hinein, damit auch Blei noch überall gestreut, dann erst die Insektenvertilgungsmittel, was da alles, oder was die Hausfrauen brauchen, mit Reinigung, mit ich weiß nicht was allem. Das ganze Giftzeug, auch das kommt in die Luft, ins Wasser, in all das hinein. Immer mehr, dann mal immer mehr Komfort haben. Auch wieder diese blödsinnigen Geschirrwaschmaschinen. Wir waren jetzt da in einem Haushalt, wo das so war, man beobachten konnte, dass die Teller nachher gestunken haben von dem chemischen Zeug, das sie da reintun müssen, nicht? Weil man da gar nicht richtig spülen kann und so weiter. Aber natürlich, auch elektrisch wollen sie schon die Zähne putzen, glaube ich jetzt. Und ich weiß nicht was alles, nicht? Immer mehr und mehr von dem Zeug. Und das heißt, wir müssen das haben, nicht? Sonst nicht, geht es einfach nicht mehr weiter. Ich meine, das ist doch unbegreiflich. Aber Ist gerade so weit? Ja, ja, gut. Eben, von da aus sieht man doch auch wieder, das treibt Grenzen zu, die unbedingt den Untergang bedeuten. Das muss einem klar bewusst werden. Nun ist ja mit der Atomenergie, das ist nun wieder ein riesiges Gebiet für sich, das zum Glück ja jetzt immer mehr Menschen auch aufmerksam macht. Ich darf da vielleicht sagen, dass ich 1968, das sind jetzt vor 7 Jahren, einer der ersten war in der Schweiz, der den Kampf aufgenommen hat gegen die Sache. Und ich bin immer wieder dankbar, dass ich damals das gemacht habe. Den Geld ist so. Aktive Menschen, die sind immer derart überlastet mit Aufgaben, dass wenn noch etwas Neues kommt, ist zuerst die Abwehr, nix, ich kann doch nicht noch mehr. Ich werde mit meinem Zeug ja gar nicht fertig, was ich schon habe. Warum dann noch etwas Neues? Du bist kein Naturwissenschaftler, du bist kein Atomfachmann und so weiter. Lass die Finger davon. Du lieber das, was du einigermaßen verstehst, ein bisschen richtig essen oder ein bisschen Bewegung, aber auch mit dem lieber nichts machen. Und da war es dann so, dass ein Buch, das hat mich dann da eines Besseren belehrt. Da ist im Jahr 68, schickt mir der Günther Schwab, der mich kennt, sein neues Buch, Morgen holt dich der Teufel. Nun, das war ein Titel, der hat mich doch interessiert. Was, morgen holt dich der Teufel, ja, wie geht denn das? Bitte.
Nein.
1968. Gut, ich beginne zu lesen und kann nicht aufhören, bis ich das gelesen habe. So in Romanform, der Boss da im 82. Stockwerk da in New York, wieder im Fernsehen und alles dirigiert und alles macht. Das hat mich da gefesselt. Übrigens interessant, dass 2 Jahre vor 68, 66 ist das passiert. Was der Günther Schwab dort darstellt, ist nur Romanform ausgeschmückt. Eine Diskussion, die er 1966 in Kaiseraugst geführt hat. Wo er einer der Gegner war mit anderen zusammen, auch mit dem Dr. Herbst von Freiburg im Breisgau, mit den anderen. Da hat er das dann dargestellt in dieser Art und Weise. Also auf jeden Fall, das packt mich. Und jetzt erst höre ich, was ich nicht gewusst habe, dass sie in Mühleberg schon bauen. Das war mir völlig neu. Also was, als erster nach Mühleberg. Mal schauen, ja, was ist tatsächlich, die bauen da. Ja, Büro, Ingenieur, erklärt, ach so. Wie ist das, interessiert mich so. Ja, so, Kamin, 150 Meter. Ja, kommt denn da was raus? Ja, kommt was raus. Ja, kommt auch Radioaktivität raus? Ja, so ein bisschen, aber ganz harmlos. Alles Toleranzgrenze, kann gar nichts machen. Ja, warum sitzt ihr an der Aare? Ja, wir brauchen da Wasser. Das Zeug wird zu heiß. Man muss da kühlen. Ach so, ja, wie viel Wasser braucht ihr da? Ja, 11 Kubikmeter in der Sekunde. Ja, so, ja, wie warm wird denn das? Ja, das wird etwa 15 Grad Celsius erwärmt. Ja, wie viel Wasser ist denn das im Winter bei Niederwasserstand, wo nur wenig Wasser ist? Ja, da ist ein Drittel der Wassermenge. Jetzt hat meine Mathematik gereicht, um auszurechnen, dass wenn ein Drittel um 15 Grad erwärmt wird, wird die ganze Aare um 5 Grad Celsius erwärmt. Ach so, sag ich, ja, ist interessant. Also, ich gehe heim. Hat mich bewegt, ich schreibe einen Aufsatz über Atomkraftwerke, Gefahren der Atomkraftwerke. Schickt dem an viele Zeitschriften und alle schicken ihn mir zurück. Die wollen mit dem da nichts zu tun haben, mit diesen Dingen. Nur die Evolution, das ist die freiwirtschaftliche Monatszeitschrift, hat mir Friedrich Salzmann geschrieben, du, wenn du die schlimmsten Dinge rausnimmst, dann will ich springen. Also habe ich die schlimmsten Dinge mal rausgenommen, dann hat er es gebracht. Nun habe ich gedacht, jetzt geht der Teufel los. Und jeden Morgen habe ich gespannt auf die Post geschaut, wie die jetzt auf mich losgehen. Und niemand ist auf mich losgegangen. Da war genau wie ein Schlag ins Wasser, gar rein nichts passiert. Dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich einen Sonderdruck machen. Sonderdruck, der Aufsatz, gedruckt, paar tausend. Bundesrat an jedem geschickt, an die bernischen Kraftwerke, die es bauen, an führende Professoren. Und dann kommt nach 3 Wochen ein Anruf. Hier, bernische Kraftwerke. Sie haben uns einen Aufsatz geschickt über Gefahren der Atomkraftwerke. Da stimmt vieles nicht in dem. Sag ich, so, interessiert mich. Wollen Sie mir erklären, was da nicht stimmt an diesen Dingen? Ja gut, wir können ja mal zusammenkommen. Ich sagte, na ja gut, wir machen da Gespräch am runden Tisch. Sie kommen mit 3 Mann, ich komme mit 3 Mann. Sagt gut, nach 3 Tagen kommt Anruf. Gut, wir machen das, aber Sie dürfen niemand mitbringen. Sie wollten nicht, dass da irgendwelche Zeugen dabei seien. Gut, ich sage, also dann komme ich eben allein. Das wollen Sie auch nicht in bernischen Kraftwerken machen. Sie machen das nicht als Beamte der bernischen Kraftwerke, sagen Sie, nur als Privatperson. Privatpersonen, so als Gefälligkeit, da, also wohl, Schweizerhof, das ist dort Bahnhofplatz. Gut, also meine Frau hat wieder mal die Hosen gebügelt und mir eingebläut, wenn du im Zug absitzest, zuerst die Hosen hochziehen, damit dann da auch im Knie die Falte noch drin bleibt. Ich habe meine alte Krawatte wieder hervorgeholt und bevor ich in Schweizerhof aufgekreuzt bin, sie angebunden, schön genau, damit die gesessen hat. Also da hatten wir ein Gespräch von 1,5 Stunden. Hauptsprecher war Dr. Lutz, das ist der Direktor des Atomkraftwerkes Mühleberg. 3 jüngere Leute, kluge Leute, nette Leute, wir haben sehr nett miteinander. Übrigens, meine Frau, bevor ich ging, sagte sie mir, trink lieber nichts, wenn sie dir was aufstellen. Nun war es aber so, dass da einfach die Kellnerin das gebracht hat. Da wusste ich, da kann nichts passieren. Also ich habe ruhig getrunken, habe mir auch nichts getan. Nun sagte ich ihnen, das Gespräch dauerte 1,5 Stunden, ich sagte, wir nehmen meinen Aufsatz durch, Satz für Satz. Und Sie sagen mir Satz für Satz, ob da was nicht stimmt an diesen Dingen. Dann Sie nur so kleine Dinge ausreden, dann sagte ich, jetzt gehe ich heim und schreibe ein Protokoll. Genau, was Sie gesagt haben, was ich gesagt habe, ich schicke Ihnen das Protokoll, damit Sie kontrollieren können, ob da etwas nicht stimmt daran. Die waren einverstanden, das war eine Dummheit von ihnen. Immerhin, ich habe ins Protokoll geschickt, nach einer Woche kommt Antwort, nur Kleinigkeiten hatten sie zu berichtigen an dem Protokoll. Da schreibe ich den 2. Aufsatz, Atomgespräch, was wir da geredet haben. Die Evolution hat es wieder gebracht, Sonderdruck, jedem Bundesrat zugestellt, dänischen Kraftwerken, all denen zugestellt, so begann die Diskussion. Und ich habe mich immer an die Vertreter der Atomindustrie selber gewendet. Nicht bei denen, wo es heißt, ja, die sind ja sowieso nur Laien und verstehen ja gar nichts von denen. Dr. Lutz, wenn wir uns begegnen, wir geben uns die Hand, er lacht und grinst und ich auch, nicht? Und wir haben sogar einmal, in Bern gibt es ja eine Rudolf-Steiner-Schule, und da haben die oberen Klassen der Rudolf-Steiner-Schule eine Diskussion über Atomkraftwerke durchgeführt, mich als Gegner eingeladen und den Dr. Lutz als Befürworter. Da sind wir dort schon nebeneinander gestanden, ging hart auf hart, und er wurde dann immer verrückter, als er merkte, der Beifall der Schüler und Lehrer war vollkommen auf meiner Seite und nicht auf seiner Seite. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie aus dem Blauen heraus da etwas sage. Ich kenne die Leute, habe auch in Langenthal mit ihm dann diskutiert, auch mit anderen von den bernischen Kraftwerken, deshalb weiß ich da Bescheid. Und bin ja auch vorsichtig, das muss man sein, dass man möglichst immer Belege hat, Quellen hat, wo man auch die Dinge nachweisen kann, wie das da ist. So bin ich in diesen Kampf da hineingekommen. Ich habe dann im Jahre 72 das Buch geschrieben, Bis der Krug bricht, wo eben da schon drinsteht, wenn ihr es so weiter treibt, dann zerbrecht ihr den Krug. Also die Lebensgrundlagen, die wir auf Erden haben, für den Menschen im Ganzen. Und das ist der Kampf von 5 Jahren, der drin ist, mit vielen Dokumenten, mit alledem. So habe ich dann etwas mehr in die Breite wirken können. Ich war auch in Kaiseraugst immer an den Gemeindeversammlungen, die da waren. Da war einmal schon im Anfang etwas Interessantes. Da hatte ich 14 Tage vor einer Gemeindeversammlung einen Vortrag gegen Atomkraftwerke in Rheinfelden. Rheinfelden ganz in der Nähe. Da, als man den Gemeinderat von Kaiseraugst aufmerksam gemacht hat, ich hatte da einen Vortrag, sagten die den Leuten, morgen Abend wird der Zimmermann endgültig erledigt, sagten die. Die wussten schon Bescheid, da schickt die Brown Boveri da, die Motor Columbus und so weiter, die schicken da ihre besten Leute. Da kam ein Dr. Graf dann, wie ich später hörte, mit 8 Mann, elegant gekleidet, Bier getrunken und so weiter. Nach dem Vortrag habe ich Diskussion, der hat sich sofort gemeldet, bitteschön, der hat mehr als eine halbe Stunde geredet, so langsam und so weiter, dann hat der eine Dummheit gemacht. Der hat dann gesagt, ja, da kommt schon was da aus dem, auch aus Atomkraftwerken heraus, gibt eine gewisse Strahlung, aber nur ungefähr so wie Röntgenstrahlen. Da hat schon die Mehrheit gelacht. Was? Röntgenstrahlen und soll harmlos sein? Da war er eigentlich schon erledigt. Und am Schluss der Diskussion habe ich nur noch gesagt, ich danke den Herren, dass sie sich gestellt haben, dass sie da gekommen sind. Und die Nationalzeitung Basel hat nachher in einem langen Bericht über diesen Vortrag zum Schluss geschrieben, der Professor Zimmermann dankte den Herren, dass sie zur Diskussion gekommen waren. Da hat dann also ganz günstig war das für uns. Nun, 2 Wochen später, Gemeindeversammlung, Kaiser Augst. Da steht einer auf, da hat vor 2 Wochen ein Zimmermann da geredet, da in Rheinfelden gegen Atomkraftwerke. Ich möchte wissen, von wem der bezahlt ist, sagte der. Nun war der Gemeindepräsident von Kaiser Augst, der war doch dann in Rheinfelden gewesen. Dann sagte der, ja, Herr Zimmermann ist selber da, der hat mich gekannt. Er kann selber Antwort geben. Dann konnte ich denen sagen, wer Sie bezahlt und wer mich bezahlt. Da habe ich natürlich gewaltigen Beifall bekommen, dann auch wieder von der Gemeindeversammlung. Also kam ich dann richtig in diesen Kampf hier hinein. Waren auch mit Kaiser Augst, und das ist ja nun wichtig, Wiel, dann im Breisgau, wo sie ja nun begonnen haben mit der Besetzung des Baugeländes, weil sie dort bauen wollten. Dabei ist dort wieder interessant, der Regierungspräsident von Baden-Württemberg im Verwaltungsrat des Elektrizitätswerkes, das dieses Atomkraftwerk bauen will, in Wiel, am Rhein, in Naturschutzgebiet und so weiter. Und haben dann die Gemeinde natürlich, Wiel, die haben sie bearbeitet, die kriegt dann Steuern, wird bezahlt und so weiter, aufblühen. Da haben trotzdem nur etwa 55% dafür, da schon 45% dagegen gestimmt, die meisten Dörfer in der Umgebung dagegen, ganz dagegen eingenommen. Und wie die nun einfach zu bauen beginnen wollten, kam dann die Besetzung. Besetzung von diesem Bauplatz, der da war. Dann, das wisst ihr ja, Polizei dann aufgeboten, 100 Mann oder mehr mit Wasserwerfern, mit dem ganzen Zeug da auf die losgegangen. Und da waren vielleicht 10.000 oder so von denen, die sich da gewehrt haben dagegen, die dann doch den Platz wieder besetzt haben. Dann in Zeitungen, das hat dann viele Parteien, das ist doch ein bisschen riskiert, man kann da nicht einfach so nur mit dem Knüttel auf die Leute los. Heute noch bauen sie nicht in Wiel. Heute noch können sie das verhindern. Nun, Kaiser Augst, ähnlich, hat man dann auch besetzt, von verschiedenen Gruppen aus. dann war das im April, glaube ich, diese große Aufmarsch, wie 15.000 daherkamen. Kalt, Winter, kalt geregnet, das ganze Gelände ein Sumpf von Schlamm und Dreck. 2,5 Stunden unter Regenschirmen dort im Freien gestanden und zugehört. Ich bin auch hingegangen, konnte auch kurz etwas sagen. Das war dann Kaiser August, wo es nun heißt, Rechtsbrecher, die sind da gegen diese ganzen Dinge. Aber das hat doch jetzt sehr vieles in Bewegung gebracht. Und auf jeden Fall mussten sie dann ein Gespräch eingehen mit denen. Und von diesem Gespräch, ich hatte vom Konrad Kreuzer einen Bericht darüber bekommen, das war einer von den 16 von den Gegnern, die mit Bundesrat Richard und ich glaube noch Brucker und Hürlimann waren dabei, etwa 4 Stunden reden konnten. Auf jeden Fall wird auch jetzt dort noch nicht gebaut. Und konnte man die Bauherrschaft so weit bringen, dass sie sagt, also auch bis September wollen wir da weiter nichts machen. September sind weitere Gespräche zugesagt. Dass also von da aus hat man auch etwas erreicht. Zugleich dann das erreicht, dass doch immer mehr Menschen aufmerksam werden. Das kam dann am Radio, das kam dann am Fernsehen. Und gerade bei Wiel, wie sie da das Fernsehen übertragen hat, wie die mit den Wasserwerfern und allem Möglichen auf die Leute losgegangen sind, ja, das schreckt doch sehr viele auf. Ja, was ist denn da los? Beginnen zu denken in dem, dass also diese Vorgänge, diese Abwehrmaßnahmen eine Wirkung haben, dass die helfen und nützen. Wie weit, das kann man noch nicht sagen, aber auf jeden Fall muss auf dem Weg weitergefahren werden. Und für mich war das insofern auch etwas sehr Erfreuliches. Ihr wisst vielleicht, ich habe Mahatma Gandhi gekannt, ich habe in Indien seinen ganzen Kampf auch miterlebt im Jahre 1930, ich war in der Schweiz 5 Wochen mit ihm zusammen und Gandhi hat ja erstmals in der Weltgeschichte erreicht, dass ohne Krieg sein Land die Freiheit bekommen hat. Ohne Krieg die Engländer das Land verlassen haben, aufgegeben haben. Deshalb ist ja umso tragischer, dass dieses Land mit seiner Freiheit noch nicht viel hat anfangen können bis jetzt. Und, aber immerhin, da kann Gandhi nichts dafür. Und dass in Europa es möglich ist, dass, wie dann auch in Kaiser August, doch Tausende von Menschen, einfache Menschen, Bauern, die haben den zu essen gebracht, den Besetzern, die alle bereit sind, sich zu wehren. Auch in Kaiser August Tausende, die Unterschrift gegeben haben. Wenn die Polizei versucht, das Gelände zu stürmen, wir gehen auf das Gelände. Da war organisiert die Feuerwehr-Sirenen, die Kirchenglocken wollten sie läuten, in den Dörfern, im ganzen Umkreis, und alle wären hingeströmt und hätten gesagt, wir tun nichts, aber ihr müsst uns selber wegschleppen. Wir gehen nicht selber weg. Dann hatte die, bitte? Ah, dann hat ja die Kanton Aargau hat dann den Bundesrat gefragt, ja, wir haben viel zu wenig Polizei, wir Aargau, ob alle anderen Kantone auch Polizei schicken nachher, wenn wir so etwas machen, stellt euch einmal vor, was das für eine Wirkung gehabt hätte. Wenn die dann da, nicht Tausende sind da, macht die, ja, was sollen wir machen? Natürlich, das Fernsehen wäre sofort wieder da, nicht? Gekurbelt, das Interessante, irgendwie so etwas, die ganze Schweiz, ja, was ist da, nicht? Deshalb habe ich gedacht, lieber einlenken, lieber mal reden mit ihnen im Ganzen. Und dieses Gespräch geht eben noch weiter. Also von der Seite aus kann man dankbar sein und dass es Menschen gibt, auch in der Schweiz. Denkt nur, was das heißt. Wochenlang im Winter dort hausen, nicht? Zelte, irgendein Dreck und die Kälte und das alles. Und das gibt Hunderte, die das tun. In Wiel und in Kaiser August. Das hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. Von dieser degenerierten heutigen Gesellschaft, wie wir ja in vielen eben geworden sind. Deshalb ist für mich das ein großer Lichtblick in dieser ganzen Entwicklung drin. So wie das jetzt weitergeht, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall wissen wir nur, wir werden uns weiter wehren. Auch in Graben hat sich jetzt ja auch ein Komitee gebildet. Und da habe ich kürzlich gelesen, dass sie doch bereit sind, mal zu reden, nicht? Auch mit denen, die da gegen das Grabenwerk bei Langenthal sind. Auch da merken sie, ja, wir müssen doch lieber versuchen, zu verständigen, sie zu überzeugen. Heißt doch immer, ihr müsst das ganze Volk aufklären. Ja gut, da sind wir aber auch dabei, bei dieser Aufklärung. Dass wir dann auch da klar machen können, was dort nicht stimmt bei denen, was da eben auch viel mehr Menschen bewusst werden muss. So ist da vielleicht irgendetwas zu erreichen. Jetzt kommt ein anderes dazu. Ich habe euch vorgelesen, dass wir jetzt in Europa nicht nur Wachstum null, sondern eine Rückbildung von schon 4% haben. Und der Bundesrat in seinem 5. Bericht hat offen geschrieben, es sei nicht anzunehmen, dass in diesem Jahr eine Besserung zu erreichen sei auf dem Gebiet. Es sei anzunehmen, wir bekommen noch mehr Arbeitslose. Und schaut jetzt, die Leute, die sich einbilden, es gibt solche, die sich einbilden, ja, es hat immer wieder Krisen gegeben, die sind immer wieder überwunden worden, immer wieder, mal wieder runter, dann wieder rauf, ja, das kommt genauso wieder rauf. Da möchte ich euch jetzt sagen, es kommt nicht mehr wieder herauf, wie das früher immer wieder war. Warum nicht? Wir haben heute eine ganz andere Art von Krise. Früher waren die Krisen immer verbunden mit sinkenden Preisen. Es waren Deflationskrisen, denkt ihr an 29, 33 und so weiter, immer zu wenig Geld in Umlauf, bewusst haben sie die Geldmenge damals verringert. Sie wollten die Preise herunterdrücken. Jetzt haben wir Krise bei ständig steigenden Preisen. Jetzt habe ich 10% an. Andere, was habe ich, glaube ich, von England gelesen, von über 20 und so weiter. Andere Länder noch viel mehr. Und bei diesen steigenden Preisen haben wir diese Krise. Man kann also nicht sagen, ja gut, wir geben ein bisschen mehr Geld in Umlauf, noch mehr Preissteigerung, dann geht wieder alles gut. Das ist nicht mehr so einfach zu machen. Es muss heute eine Umstellung kommen, die sich noch fast niemand vorstellen kann, die aber erzwungen werden muss und in der Richtung geht, wie Bundespräsident Graber gesagt hat, wir alle werden Opfer bringen müssen. Und wenn ihr jetzt fragt, wie soll das gehen, Kurzarbeit und was da alles ist, und die Arbeitslosen, ich glaube, es heißt nur 6 Monate gilt dann das, nicht? 6 Monate kriegen sie Unterstützung und dann muss irgendwie etwas anderes nachher kommen. Stellt euch einmal vor, was das bei immer wachsenden Arbeitslosenzahlen für den Staat für ungeheure Gelder braucht. Dabei immer mehr Arbeitslose, Kurzarbeit, die noch gerne einwilligen werden, die Arbeiter dort, wenn sie den Arbeitsplatz behalten können, für die Kurzarbeit nicht gleich viel zu bekommen wie für die Langarbeit und für die Überstunden und für das alles. Die werden noch lernen einzulenken, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Also, geringere Löhne oder keine Arbeit, das wird den Konsum verringern. Glaub mir, heute schon können sich viele nicht mehr alles Mögliche leisten, einfach da, nur das Beste, noch mehr und so weiter. Werden vielleicht sogar überlegen, will ich nicht mal ein bisschen zu Fuß gehen, statt sofort immer in die Blechkiste zu sitzen, wenn ich so ein paar hundert Meter irgendwie so, also sparen, ein bisschen begrenzen, es reicht nicht mehr so recht bei alledem. Es heißt auch jetzt schon, Export in der Schweiz, da habe ich auch die Zahlen gerade diese Woche noch gefunden. Was ist das hier? Ja, das also auch der, hier. Der Export ist in den 5 Monaten 75, gegenüber dem gleichen Zeitraum 1974 Schweiz-Export 8,7% zurückgegangen, real 14% zurückgegangen. Das ist jetzt die Tatsache. Eine andere interessante Tatsache: In der Schweiz ist seit Jahrzehnten der Import größer gewesen als der Export. Dass wir mehr importiert haben, milliardenweise, als exportiert. In diesem Jahr zum ersten Mal seit Monaten der Export, obschon er stark zurückgegangen ist, größer als der Import. Das zeigt auch, die Leute können sich nicht mehr so viel leisten. Die Leute müssen einschränken. Die müssen bescheidener werden in vielen. Und das ist sehr gut, sehr notwendig. Das wird vielleicht dann... Der Export hat abgenommen, aber er ist heute größer als der Import. Der Import hat noch mehr abgenommen als der Export, was seit Jahren nie mehr vorgekommen ist. Ja, also der Import ist auf jeden Fall viel kleiner geworden gegenüber früher. Obschon der Export ist größer jetzt als der Import, obschon beide stark abgenommen haben. Das zeigt eben, dass die Nachfrage nachlässt, nicht? Die Leute, viele Leute müssen bescheidener leben lernen. Und das ist bitter notwendig. Tut denen sehr gut, aber ist ein sehr schmerzhafter Vorgang. Ein sehr schmerzhafter Vorgang. Aber dadurch kann man vielleicht erreichen, das übermäßige Wachstum zurückführen, Qualitätswachstum, wie ich sagte nachher, dass die Völker selber sich begrenzen auf das vernünftig Tragbare, denn eigentlich ist heute schon die Schweiz, die nur etwa ein Viertel ihrer Fläche fruchtbares Land hat, viel zu stark bevölkert, im Grunde genommen. Wir werden nicht fähig, uns selber zu ernähren. Von dem, was wir haben. Das sind ungesunde Zustände. Dann auf andere irgendwie angewiesen ist in alledem. Und zugleich dann noch, denkt ihr an Bangladesch. 70 Millionen, 3,2% mehr jedes Jahr. Es ist Wahnsinn. Und da ist vielleicht das noch zu sagen, zu exponentiellem Wachstum, wie man das nennt. Das ist ein Wachstum, das sich ständig weiter steigert. Da ist es so. Man hat ausgerechnet, wenn die Menschheit sich weiter alle 30 Jahre verdoppelt, und in Bangladesch ist das noch schlimmer als Verdoppelung, wenn die das tun kann, würden nach 650 Jahren auf jedem Quadratmeter Festland auf der Erde ein Mensch stehen. Auf jedem Quadratmeter Festland ein Mensch. Nun kann sich der Dümmste vorstellen, dass das niemals so weit kommen wird. Dass da die Natur vorher rücksichtslos eingreifen wird, Seuchen, Verhungern und was alles. Vielleicht dann auch kämpfen. Kann sein, dass die dann kämpfen, bevor sie vollkommen erledigt, diese Völker, verschiedene. Das können ganz schlimme Dinge kommen in dem. Und auf das treiben wir zu, wenn wir nicht aus Einsicht eine Änderung erreichen. Wenn uns das nicht gelingt. Und ich muss sagen, rein objektiv betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß, dass eine genügende Zahl von Menschen rechtzeitig noch die Umstellung erreichen kann. Dass das Illusionen sind. Und das führt uns dann auf ein anderes Problem, auf das ich noch komme. Aber nun möchte ich zuerst noch einen Aufsatz vorlesen, den ich vor 2 Tagen geschrieben habe, den ich schon an wichtige Zeitungen geschickt habe. Ich will dann sagen nachher an welche, ob schon die meisten das nicht bringen werden, aber einige werden es dann auch bringen. Und das ist etwas, was ich habe im Juni in Deutschland Vorträge gehalten. Ich habe dabei auch auf dem Baugelände Wiel einen Vortrag gehalten. Ein großes Erlebnis für mich. dort in diesem Zelt, das da ist, offen oben, ein Feuer hat da gebrannt. Leute, die da Tag und Nacht und Wochen da waren, etwa 120, zu denen ich da sprechen konnte. Und da hat mir jemand einen Aufsatz in die Hand gedrückt. Das werde mich interessieren, was da sei. Dieser Aufsatz, der ist hier. Ein Aufsatz, das ist ein Mann da, der heißt Honef. Und dieser Mann hat Pläne, die sehen dann so aus nachher, große Windkraftwerke. Und da habe ich nun den Aufsatz geschrieben und will euch den vorlesen. Dann habt ihr konzentriert die Dinge, um die es hier geht. Denn Windkraft ist nun eine von den Naturkräften, die uns kostenlos zur Verfügung stehen, die keine Vergiftung bringen, die keine Rohstoffe verbrauchen, nichts von dem gegenüber dem anderen. Und das sind nun interessante Pläne. Technische Energie kann auf zwei Arten gewonnen werden. Erstens durch Nutzung kleiner Teile vorhandener Naturkräfte, die frei zur Verfügung stehen und keinerlei Schaden verursachen, Sonne, Wind, Schwerkraft, Strömungen, Hitze im Erdinnern. Zweitens durch Zerstörungsvorgänge, Erdöl, Erdgas, Kohle, Atomspaltung, die unsere Umwelt mit Giften belasten und Lebensgrundlagen auf Erden zerstören müssen. Alle geben zu, dass Nutzung von Naturkräften viel besser wäre, wenn sie technisch zu meistern ist. Bei Vorträgen gegen Erzeugung und Verwendung von Atomkraft im Breisgau im Juni 1975, auch auf dem besetzten Baugelände Wiel, hörte ich von Plänen für großtechnische Nutzung von Windkraft, die seit 1932 vorliegen und nun verwirklicht werden sollen. Der Verlag Wolfgang Altendorf, D7291 Wittlensweiler und die Bürgerinitiative Umweltschutz e.V. Hasengrund 8, 76 Offenburg liefern bebilderte Drucksachen darüber, daraus sei einiges mitgeteilt. Windkraftwerke Honef. Hermann Honef wurde 1878 in Deutschland geboren und ist 1961 in Niederbrohl am Rhein gestorben, ist also 83-jährig geworden. Als führender Ingenieur und Erfinder war er weltbekannt. Vor dem Ersten Weltkrieg baute er die Vickers Kanonenwerke in England und in der britischen Kriegswerft in Barrow of Sir of Furness, den damals höchsten Kran der Welt von 175 Metern Höhe. In den 20er Jahren wurde er berühmt durch den Bau freistehender Funktürme, wie den in Königs Wusterhausen bei Berlin mit 274 Metern Höhe. Bei solchen Hochbauten musste Honef die Wirkung von Luftströmungen in großen Höhen statisch berücksichtigen. Genaue Messungen liegen für einen Zeitraum von 70 Jahren vor bis in die Gegenwart. In Höhen von 100 bis etwa 500 Metern über der Erdoberfläche wird in unseren Breiten eine Windgeschwindigkeit von durchschnittlich etwa 10 Metern in der Sekunde gemessen, Sturmspitzen abgerechnet. Diese Luftströme lassen sich durch Erzeugung technischer Energie wirtschaftlich nutzen, ohne die Umwelt zu belasten. Honef hat diese Möglichkeit rasch erfasst und nach vielen Studien und Versuchen seine geniale, gegenläufige Honef-Turbine konstruiert. 1932 erschien seine Schrift Honef Windkraftwerke und beschrieb ausführlich mit allen Daten und Zeichnungen diese Turbine und ihre technologischen Möglichkeiten. Sie sollte auf 300 Meter hohen Türmen befestigt werden und könnte elektrischen Strom zum Kilowatt-Verkaufspreis von einem Pfennig liefern. Um eine starre, jetzt kommt, er hat nämlich eine ganz neue Erfindung, wo er nicht wie ein Windrad, damit dann etwas treibt, das dann elektrischen Strom erzeugt, sondern er hat zwei Räder, die sich gegenseitig drehen, eines so, das andere anders. Und dazwischen, ich verstehe das nicht technisch, dazwischen erzeugt er dann elektrischen Strom, den er ableiten kann. Also, um eine starre Achse bewegen sich zwei Räder, die einen Durchmesser von je 160 Metern haben. Dabei überlappt das hintere Rad mit seinem Radkranz den Radkranz des vorderen Rades. Im Luftspalt zwischen den beiden Radkränzen wird mittels Pol und Anker der elektrische Strom erzeugt. Was das technisch heißt, zwischen Pol und Anker, verstehe ich nicht. Das muss ich zugeben. Aber das wird schon so sein, ich bin da kein Elektrotechniker auf dem Gebiet. Dass die also keine Turbine treiben müssen, dass da der Strom erzeugt wird. Die beiden Räder bewegen sich gegenläufig und werden angetrieben mit Hilfe propellerartigen Speichen, die den Wind nutzen. In den Speichen von diesen Rädern sind Propeller, die den Wind ausnutzen, damit das Rad sich dreht. Das eine Rad dreht sich so, das andere in der Gegenrichtung und das soll dann den Strom erzeugen, was ich also technisch nicht begreifen kann. Da der elektrische Strom im Luftspalt der Radkränze erzeugt wird, laufen die Turbinen völlig frei und ohne Geräusch, ohne Getriebe oder zusätzlichen Generator. Sie bewegen sich schon bei geringster Luftströmung. Bei der Stahlausführung nach Honnefs genauer Berechnung schon bei einer Windgeschwindigkeit von 2 Metern in der Sekunde, bei Leichtmetallausführung, die Honnef ebenfalls vorsah, bei einem Hauch von 0,5 Metern in der Sekunde. Wer Luftströme ausnutzt, muss mit Stürmen und Orkanen fertig werden. Auch dieses Problem wurde von Honnef gelöst. Seine Turbinen nutzen nur eine Windgeschwindigkeit bis zu 15 Metern in der Sekunde aus. Verstärkt sich die Strömung darüber hinaus, so legen sich die Räder automatisch schräg, bis sie etwa bei einem Orkan den Windkräften nur noch die schmale Stirnseite, die Radkränze als Angriffsfläche bieten. Dabei bleiben die Turbinen immer so weit im Wind, dass sie die Geschwindigkeit von 15 Metern in der Sekunde voll zur Krafterzeugung ausnutzen. Schwächt sich der Sturm wieder ab, so pendeln die Räder wieder in die Ausgangslage zurück. Ein vierfach abgesichertes und gesteuertes Ruder sorgt dafür, dass die Turbinen ständig zur Windrichtung stehen. Die von Honnef verrechnete installierte Leistung einer einzigen Großturbine beträgt 25.000 Kilowatt, also 25 Megawatt, bei Wind von 15 Metern in der Sekunde und bei Stahlausführung. Bei Leichtmetall wird sie die Leistung erhöhen. Honnef sah Großkraftwerke mit 5 Turbinen an einem Turm mit einer Achsenhöhe von 300 Metern vor, installierte Leistung 150 Megawatt, Arbeitsleistung 125 Megawatt. Die Kosten für einen Turm mit 5 Turbinen und rund 120 Megawatt installierter Leistung belaufen sich nach heutiger Berechnung auf rund 40 Millionen D-Mark. Die jährlichen Wartungskosten liegen bei etwa 2% der Bausumme. Bei Kernkraftwerken unter Einhaltung aller Sicherheitserfordernisse bei rund 15% der Bausumme, die jährlichen Betriebskosten, von gegenwärtig 1 Milliarde D-Mark bei 1200 Megawatt installierter Leistung. Warum wurden 1932 Honeffs Pläne nicht verwirklicht? Deutschland steckte mit 6 Millionen Arbeitslosen und politischen Kämpfen in schwerer Krise. 1932, die schwere Wirtschaftskrise. Honeff kündigte den baldigen Bau eines Musters seines Windkraftwerkes an, das ohne Kohle oder sonstige Brennstoffe Energie zu billigsten Preisen anbot. Das weckte in einflussreichen Kreisen, die ihre Gewinne gefährdet sahen, erbitterte Gegnerschaft. Könnt ihr euch vorstellen? Die Atom, Kapital, Kohle, Erdöl, was alles riesige Mächte, die da sind. Dazu kam der übliche Leerlauf staatlicher Bürokratie. Honeff gab nicht auf, legte weitere Gutachten vor und erreichte im August 1938 eine Genehmigung seines Projektes durch die damalige Reichsregierung. Es kam zur Gründung einer reichseigenen GmbH, deren Vorsitz Honeff übernahm. Der Staat stellte ihm ein großes Versuchsgelände in Bötzow-Volten bei Berlin und einen Stab bester Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler zur Verfügung den ganzen Krieg hindurch. Der strenge Winter 1941-42 brachte den Beweis, dass die getriebslosen Honeff-Turbinen nicht vereisten. Es gab keine Pannen. 1945 erfuhr der alliierte Geheimdienst von diesen Versuchen. Ein Bomberangriff zerstörte alle 7 Versuchstürme. Honeff rettete aus den Trümmern seine Pläne. Eine zweite Versuchsstufe mit einer Turbine von 50 Metern Durchmesser war rechtzeitig ausgelagert worden, ebenso das übrige Material für das erste Einheitskraftwerk mit 3 Turbinen. Wolfgang Altendorf berichtet weiter. 1945 ist der Krieg zu Ende. Und einige Deutsche werden wissen, von 1945 bis 1948, welche verzweifelten Zustände damals in Deutschland waren, wo ich hinausfuhr mit den überfüllten Zügen, um ein bisschen Vorträge zu halten und so weiter, die zertrümmerten Städte, wo sich niemand vorstellen könnte, die würden wieder einmal aufgebaut. Bis dann im Jahr 1948 die Amerikaner die neue Währung einführten und man dadurch Sicherheit bekam und dann ja das Wirtschaftswunder aufzublühen begonnen hatte. Also in den Jahren, wie schwer es da war, dann noch irgendwie so etwas durchsetzen zu können. Also, 1946, das Altendorf berichtet, 1946 veröffentlichte ich auf der Titelseite der Rheinischen Zeitung, damals in Köln, ein Interview mit Hermann Honeff. Es erregte großes Aufsehen, denn die Energieknappheit war für jeden spürbar. Ein neuer Anfang schien gelegt. Da machte die Ölschwemme, die 1950 einsetzte, alle weiteren Hoffnungen auf eine Realisierung des Projektes zunichte. Vom Umweltschutz sprachen damals höchstens einige versponnene Naturapostel. Öl und Kohle waren billig, die Suche nach einer anderen Energieerzeugung eigentlich überflüssig. Die Bundesregierung sah keine Veranlassung, diese reichseigene, nun als bundeseigene GmbH zu übernehmen. So blieb das dann einfach stecken. 1952 erhielt Hermann Honneff vom damaligen Bundespräsidenten Professor Dr. Theodor Heuss für seine Forschungen das große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 9 Jahre später starb er verarmt und erblindet. Das ist das Schicksal von diesem Honneff. Wie steht es heute? Ein Windkraftwerk Honneff soll nur einen Fünftel eines vergleichbaren Atomkraftwerkes kosten. Nur einen Siebentel der jährlichen Wartekosten erfordern und dürfte eine Lebensdauer von 40 bis 50 Jahren haben. Luftströmungen als Antrieb sind frei. Es gibt keinerlei Vergiftung der Umwelt, keinen Verbrauch von Sauerstoff, von unersetzbaren Vorkommen, keine Schädigung der Luft, des Wassers, der Erde. In Deutschland wächst der Wille zu einer Verwirklichung. Und jetzt passt auf. Das Institut für Festkörperforschung in Jülich bei der Kernforschungsanlage hat in einem Gutachten dem Ministerium für Forschung und Technologie den Bau eines Prototyps des Honeff-Modells mit 3 oder 5 Turbinen dringend empfohlen. In der Begründung wird auf die universelle weitere Verwendung solcher Windkrafttürme hingewiesen. Sie können benutzt werden als Relaisstation für Funk und Fernsehen, für Telefonsysteme auf Laserbasis, Bodenstation für Satellitensender, Wetterwarte, Überwachung des Luftraumes mit Radar für Zivilflug und Verteidigung, für Verschmutzung, für Satelliten, Weiterleitung von extraterrestrischer Sonnenenergie mittels Mikrowellen, Energietransport, Heilstätten für Behandlung in Höhenluft, Asthma, Keuchhusten, Freizeit und Erholung auf Aussichtsturm. Also das schreibt dieses Institut, das doch eine Geltung hat, wo das mit der Kernkraft zusammenarbeitet. Am gleichen Ort in Jülich, das ist in der Nähe von Köln, da im Rheinland. Altendorf schließt seinen Bericht. Die Verantwortlichen, nicht nur in Bonn, auch bei den Länderministerien, haben erkannt, dass es auch in der Energiekrise nur den absolut umweltfreundlichen und für die Bevölkerung ungefährlichen Weg geben kann. So wird uns der von der Bundesregierung erwogene Prototyp eines Honeff-Großkraftwerkes, dessen Bau bald beginnen und schleunigst vorangetrieben werden sollte, in der Welt die Spitzenstellung in der nicht-nuklearen Energieerzeugung einräumen. Wir sollten den Ehrgeiz haben, eine solche Möglichkeit nicht zu verspielen. Das Interesse des Auslandes ist natürlicherweise groß. Das ist dieser Bericht und ich schließe. Wir leben in einer Zeit gewaltiger und gefährlicher Entwicklungen. Das gilt besonders auch für die Technik. Licht und Dunkel, was wird stärker sein? Da bietet dieser Bericht über Hermann Honneff und sein Windkraftwerk, über seine geniale Schau und Gestaltung und über seinen unermüdlichen Kampf uns Hoffnung und Ermutigung. Tragen wir alle sein Wissen und Wollen in die Breite einer raschen Verwirklichung zu. Möge seine Saat bald reifen. Das ist dieser Bericht, der auch mir ungeheuer mich gefreut hat. Denn ich habe bis jetzt niemals praktisch mit irgendwie solchen Möglichkeiten überhaupt rechnen können. Ich habe diesen Aufsatz sofort geschickt an den Brückenbauer, zuerst also mit großen Auflagen. Brückenbauer, der hat ihn mir sofort zurückgeschickt, er will ihn nicht bringen. Habe ich auch erwartet. Dann an die Weltwoche, da rechne ich nicht damit, dass sie das bringt. Die hat mir schon viele wichtige Dinge zurückgeschickt, sie will es nicht bringen. Drittens an den Schweizer Beobachter. Da könnte ich mir fast noch mit der Möglichkeit rechnen. Der hat ein bisschen geschwenkt, der war eine Zeit lang für die Atomkraftwerke. Jetzt hat er schon viele Dinge gebracht, die auch kritisch dagegen sind. Auf jeden Fall, der hat jetzt auch, kann schauen, was er damit anfangen will. Damit würden wir ein paar Hunderttausend erreichen, gell? Da könnte man natürlich schon eine Wirkung auslösen nachher. Viertens, an den Wir-Pionier. Ob der es bringt? Nur beim Wir-Pionier ist es so, dort sind Geschäftsleute jetzt so stark in den Vordergrund getreten, dass ich Mühe habe, mit meinen idealen Vorstellungen damit noch durchzusetzen. Ich weiß nicht. Immerhin, kürzlich haben sie wieder was gebraucht über Atommüll und haben meine Rede gebracht, die ich an der Nationalbank im April dieses Jahres gehalten habe, an der Generalversammlung, hat der Wir-Pionier auch gebracht. Also, ich hoffe, dass es so ist. Dann in Deutschland sofort an die Reformrundschau. Die würde wieder ein paar Hunderttausend erreichen. Altpeter ist gut auf mich eingestellt. Vielleicht, dass er das bringt. Das wäre natürlich eine ganz wichtige Sache. An das Vegetarische Universum habe ich geschickt. Das hat ja auch eine ziemliche Auflage. Wenn die alle nichts bringen, was möglich ist, wird sicher bringen der Lebensberater in Bern. Der ist immer sehr tapfer für mich. Dann Form und Geist. Die nehmen auch die meisten meiner Dinge. In Berlin Telos, die bringt das auch ganz sicher. Und was ist das vierte noch? Also an vier kann ich dann schicken, die es dann sicher bringen. Aber zuerst will ich die Großen, nicht? Die Hunderttausende, die möchte ich zuerst versuchen, damit zu erreichen. Und immerhin, mancher Redaktor wird vielleicht noch ein bisschen nachdenken, auch in diesen Dingen. Also versuche ich das mehr in die Breite zu tragen. Nun will ich noch das sagen. Ob wir, ja stellt euch einmal vor, wenn die Reichsregierung sich da dahinter stellen würde, so etwas bauen, denkt euch die, kürzlich kam wieder ein Prospekt geflogen, das Atomkraftwerk Gösgen sucht wieder 80 Millionen Geld. Ich muss immer betteln, immer Geld betteln, immer wie kriegen wir noch Geld. Da würde ich eine Riesenfreude haben, wenn die da zeichnen, restlos alles verlieren würden. Denn da könnt ihr euch vorstellen, wenn es möglich wird, derart Energie zu erzeugen, wie das alles Schrott, alles vollkommen wertlos, dann können sie einpacken mit dem. Nur von da aus können wir Konkurrenz machen, gell? Wenn wir billigere Sachen bieten können. Übrigens mit der Sonnenenergie, da werden schon auf vielen Häusern kommt es immer mehr, da man wenigstens das Heißwasser zu großen Teil mit der Sonne machen kann oder auch mit Heizzwecken, das könnte schon große Mengen ersparen, weniger Erdöl und was alles. Also es sind heute nicht nur die zerstörenden Kräfte, auch die aufbauwilligen Kräfte sind immer stärker jetzt. Es ist ein gewaltiger Kampf von Gott und Teufel, möchte ich sagen, in dieser ganzen Sache, wie sie jetzt da drin ist. Also, auf jeden Fall müssen wir immer alles tun, als ob wir Erfolg haben würden. Wenn wir nicht selber denken, wir könnten Erfolg haben, ja dann packen wir doch ein, dann machen wir doch nichts mehr in allem. Aber das ist ganz klar, das muss unsere Haltung sein. Aber das wird noch von einer anderen Seite her die Haltung sein müssen und sein können. Und das will ich jetzt kurz auch noch sagen. Das sind Dinge, über die ich an Vorträgen immer ausführlich rede, nachher an anderen, weil es sehr wichtig ist. Wir können, so wie dieser Löbsack zum Beispiel, der ist reiner Naturwissenschaftler. Als Naturwissenschaftler kann der sich gar nicht vorstellen, dass man da noch irgendwie etwas besser machen könnte, die eine Mehrzahl von Menschen noch vernünftig werden könnten, einen anderen Kurs hineinbringen würden. Deshalb sagt er schon, der Mensch wird sich vernichten. Und zwar sagt er, die Fehlentwicklung besteht in dem, dass das Großhirn und der Intellekt sich viel zu einseitig entwickelt haben. Sag, Großhirn, Intellekt, das wuchert. was man kann, ne, experimentieren, machen, probieren, nicht? Kann man einen Dom spalten? Natürlich muss gespaltet sein, nicht? Also ohne soziale Verantwortung, ohne Herzempfinden all dem gegenüber. Und er sagt, die bestimmen ja die Entwicklung auf der Erde. Die treiben das ja immer mehr diesem dem Untergang zu, und er nimmt nicht an, dass eine genügende Zahl von Menschen noch rechtzeitig die Einsicht und die Kraft hat, um das zu ändern, um das anders zu machen. Da ist ein Honef natürlich eine praktische Möglichkeit von da aus. Deshalb hat mich das so ungeheuer gefreut, wie ich das bekommen habe, und versuche sofort dieses Wissen zu verbreiten. Aber als Naturwissenschaftler sieht die Lage für mich hoffnungslos aus. Und als real denkender Mensch, der die Politik kennt, der die Einflüsse kennt, die da überall da wirksam sind in all diesen Dingen. Ich habe übrigens noch ein Buch bekommen, draußen will ich nur ganz kurz andeuten, von einem Amerikaner. Allen heißt er. Das Buch heißt Die Insider. Die Innenseiter. Das ist ein Buch von einem noch jungen Mann in Amerika, in Kalifornien. Das ist vor 4 Jahren erschienen, Englisch, hat schon 8 Millionen Auflage, ist jetzt in Deutsch erschienen, deutsche Ausgabe, die habe ich Besprechung schon gemacht, schon an Zeitschriften geschickt ebenfalls. Und das ist nun der Weiß da drin, also eine Fülle von Beweisen. Alles, was er sagt, genau die Quellenangabe, Quellenverzeichnis, 10, 12 Seiten hinten. Und der will nun nachweisen, dass die Hochfinanz in Amerika mit Moskau zusammenarbeitet. Dass Rockefeller, die ganze Rockefeller-Gruppe, ständig Patente den Russen in die Hände spielt. Dass die Rockefeller-Gruppe Aluminiumfabriken aufgebaut hat für die Rüstungsindustrie in Russland. Sind Bilder drin, eine Foto ist drin, wo der Nelson Rockefeller den Khrushchev herzlich umarmt, wie der da nach Deutschland gekommen ist. Wo einer der führenden Rockefeller im Jahre 72 Ferien gemacht hat auf der Krim, zusammen mit den führenden Bolschewiken in all diesen Dingen. Und er sagt, das geht den Leuten beiden, den Russen, wie der Hochfinanz von Amerika. Hauptsächlich darum, die ganze Menschheit möglichst in einen Sklavenzustand hineinzuführen. Immer mehr Staat, immer mehr Regieren, Weltregierung bestimmen, befehlen, immer weniger Freiheit. Je mehr Staat, desto weniger Freiheit des Menschen. Auch wir in der Schweiz bekommen immer mehr Staat. Auch in Deutschland. Denkt auch an Schweden, denkt an all das, denkt an Portugal, denkt an Italien, was alles da ist. Aber bei uns ist die Tendenz immer mehr, gell? Immer höhere Steuern. Ich weiß in Österreich. Österreich, die sagten mir, hohe Einkommen 65% als Steuer. Immer mehr Beamte, immer mehr Befehlen, immer weniger Freiheit für den Einzelnen in alledem. Das ist überall die Tendenz. Und die sagen, wenn wir dann können wir befehlen. Immer größere Gewinne. Denkt auch. Die 300 Milliarden Schulden von Nordamerika, wo ich vorgerechnet habe, 1% ist 3 Milliarden, 6% sind 18 Milliarden. Wer bekommt das jedes Jahr? Die großen Banken, die Hochfinanz. Die haben die Sache in der Hand. Und auch ein Buch, das unheimlich mich bewegt hat und beschäftigt hat. Ich will jetzt sehen, welche Zeitschriften den Mut haben, das zu bringen. Übrigens habe ich zufällig in der letzten Weltwochen kam eine Meldung dort auf der ersten Seite, wo es heißt, irgendwie auf der, links auf der ersten Seite, schreibt einer, dass ein Großindustrieller in der Ostschweiz dieses Buch jetzt auf eigene Kosten verbreite. in der Schweiz. Stand dort drin. Zufällig habe ich da gelesen, dass der offenbar auch sagt, dass das muss bekannt gemacht werden, wie das da eigentlich ist. Denn der sagt auch der allen, die sind nur so lange übermächtig, wie man sie nicht kennt. Solange niemand weiß von diesen ganzen Dingen, können sie machen, was sie wollen, in alledem. Also auch hier wieder ein neues, riesiges Kampfgebiet in dem. Und ich habe zuerst in der Besprechung geschrieben, mich wundert, dass der Allen noch am Leben ist. Das habe ich dann gestrichen, weil ich da nicht noch aufmerksam machen will auf diese Dinge. Immerhin, also, von allen diesen Seiten her ist es für mich eine Illusion anzunehmen, dass wir rechtzeitig die Menschheit retten können. Das muss ich offen sagen. Aber das hat nun an sich für mich gar nichts zu bedeuten. Weil ich weiß, dass wir Menschen geistige Wesen sind. Und als geistige Wesen sind wir auf der Erde nur auf einer Durchgangsstufe. Mit der Geburt kommen wir her, mit dem Tode gehen wir wieder als geistige Wesen. Geburt und Tod betreffen nur den Körper, nicht uns als geistige Wesen. Das ist mir klar. Was ist von da aus gesehen der Sinn des Erdenlebens? Warum sind wir Menschen da? Wir sind da in einer Schule, meinetwegen, Kindergarten. Bernard Shaw, der Spötter, hat gesagt, die Erde sei das Irrenhaus des Weltalls. Sieht da wirklich so aus? Wir müssen schauen, wie wir durch dieses Irrenhaus durchkommen, ob wir nicht noch verrückter werden, als wir hier reingekommen sind, ob wir dann einen Schritt weiterkommen, eine Stufe weiterkommen. Denn im Tode lassen wir sehr vieles da. Wir lassen den Körper da, das Geld müssen Sie auch da lassen, auch den Mercedes, auch den Farbfernsehkasten. Dieser ganze irdische Gerümpel bleibt da. Von dem befreien wir uns durch den Tod. Wir erheben uns aus diesen Nichtigkeiten, aber mitnehmen tun wir alles, was wir geworden sind. Was wir an Klarheit, an Reife, an Güte uns in diesem Leben erarbeitet haben, von dem geht keine Spur verloren, wenn wir sterben. Das ist mir vollkommen klar. Deshalb kommt mir nicht darauf an, was ich in diesem Leben hier erreiche, was ich bekomme, was ich nachher habe und alles da lassen muss. Es kommt mir darauf an, wer ich nachher bin. Im Tode entscheidet nicht, was ich habe, es entscheidet, wer ich bin. Und ich werde das Höchste, wenn ich jeden Tag meine Pflicht erfülle. Das heißt, wenn ich jeden Tag der Wahrheit, der Güte, der Wahrheit, wie ich sie erkennen kann, der Güte, meine ganze Kraft, mit der ganzen Kraft, die ich dafür einsetze, für das, was ich im Augenblick erkennen kann, es könnte das Richtige sein. Absolute Wahrheit habe ich keine, genauso wenig wie Sie alle. Leben ist Bewegung, Leben ist Veränderung, Leben ist Wandlung. Was sich nicht verändert, lebt nicht mehr, das ist tot. Wahrheit muss genauso lebendig bleiben. Wenn ich wachse, bin ich morgen ein Stück weiter als heute. Dann werde ich morgen größere Wahrheit erkennen als heute. Tue ich das nicht, so bin ich nicht gewachsen, habe ich nicht gelebt. Also weiß ich, meine heutige Wahrheit ist nur eine Teilwahrheit, eine Annahme. Aber diese muss ich leben. Mit dem ganzen Herzblut, das ich habe. Wenn ich das tue, werde ich morgen größere Wahrheit erkennen. Und wenn ich es bis ans Lebensende tue, werde ich am Ende die höchste Stufe erreicht haben, die mir jetzt dieses Leben ermöglicht hat. Und das allein gilt, das allein zählt. Also seht ihr jetzt. Dadurch bin ich gänzlich unabhängig davon, ob ich scheinbar äußerlich Erfolg habe. Das ist mir ganz gleichgültig. Ob ich es verhindern kann, dass die Atomkraftwerke bauen, ob da irgendwie so etwas kommt, das ist für mich nicht das Wesentliche. Für mich ist das Wesentliche, ob ich jemand werde ob ich meine Kräfte richtig entwickle. Seht ihr, das gibt einem die überlegene Ruhe in alles hinein. Da kann man, wenn du tust, was du kannst, was deinen Kräften ist, da kann man trotzdem sehen, wie schön es ist, wie ist doch die Erde so schön. Man hört die Vögel pfeifen, man sieht die Blumen, wie sie blühen, die Wolken, die ziehen und alles das. Freuen am Menschen, ihnen eine Freude bereiten, eine Begegnung, mal ein freundliches Wort, einer alten Frau mal die Koffer tragen im Zug. Nur so eine Kleinigkeit, das tut dir gut. Also Freude bereiten, das ist doch so ein einfaches Rezept. Probiert einmal, jeden Tag möglichst vielen Menschen, Tieren, Pflanzen eine Freude zu bereiten. Nur das. Ohne zu erwarten, dass die jetzt das irgendwie... Nicht? Gar nicht. Denn Freude bereiten ist selber die größte Freude, die man haben kann. Geben ist seliger als nehmen. Also von da aus die Richtlinie, was wir tun sollen. Und wenn man eben dann auch die Einsicht hat in die Zusammenhänge von Atomkraftwerk und von diesem ganzen Zeug, gehört das eben jetzt zu meiner heutigen Stufe. Muss ich dafür mich einsetzen, wenn ich das erkennen kann? Denn viele können es noch nicht erkennen. Also habe ich da meine Pflichten, da meine Aufgaben. Später kommen dann vielleicht andere Aufgaben. Und eben, in dem Sinne ist für mich die heutige Zeit eine großartige Zeit. Die Möglichkeiten bietet, was man da irgendwie tun kann an Entfaltung von diesen Kräften. Deswegen bin ich ein Optimist. Und keineswegs ein Pessimist, obschon ich äußerlich nicht weiß, was man technisch erreichen kann. Wer versteht ihr das jetzt? Jeder Mensch hat eine andere Stufe. Jeder Mensch eine andere Eigenart. Jeder soll seine Sache tun. Ihr sollt nicht meine Sache tun, so wenig wie ich eure Sache tun kann. Jeder hat zu erkennen im stillen Kämmerlein, was ist denn wesentlich, was kann richtig und gut sein. Also, das mache ich jetzt unbekümmert, ob was dabei rausschaut oder nicht. Der Mensch kann säen, wachsen und reifen lassen kann der Mensch nicht. Das sind andere Kräfte, die das nachher tun können. Also von da aus wieder kann man frei werden, sich freuen an den Dingen. Und wenn ich mal sage, ich freue mich auch schon auf den Tod, wenn man auch diesen ganzen irdischen Krimskrams sich erheben kann, mit dem dann nichts mehr zu tun hat. Schließlich hat man auch noch den Körper mitzuschleppen. Da muss ich noch eine Fahrkarte kaufen, wenn der dann nach Diel kommen soll. Oder einen Freund haben mit der Blechkiste und so weiter. Das hört dann alles auf, wenn ich mich da erhoben habe aus dem. Das ist mir klar, da freue ich mich darauf. Das heißt aber nicht, dass ich schon eilig hätte mit dem Sterben. Ich bin auch froh, dass nicht ich zu bestimmen habe, wenn dann die Stunde kommt. Sehr froh. Da bestimmen ganz andere. Aber wenn sie dann bestimmen, sagen, so jetzt langt's, dann möchte ich bereit sein. Dann möchte ich Ja sagen, Dankeschön, schön gewesen. Also, das ist hier meine Einstellung. Deshalb kann ich mich freuen, auch an unserem Jungen, dem Konrad, lieber, prächtiger Junge, geht jetzt schon in die Sekundarschule nach Interlaken, 11-jährig, und ist so an all diesen Fragen derart interessiert, wenn ich so einen Vortrag halte, der sitzt 2 Stunden da mit gespannter Aufmerksamkeit, diskutiert nachher die Fragen mit mir, der weiß über Atomkraftwerke genau Bescheid, auch über die UFOs ist er interessiert und was alles da, ob vielleicht doch dann, jetzt das Bermuda-Dreieck, das ist jetzt da in der Weltwoche kommt, dass die jetzt so Schiffe und alles immer wieder verschwindet, spurlos verschwindet, sagt er auch, du, könntest doch da sein, dass die von anderen Planeten kommen und die da holen und so weiter, nicht? Überlegt er das, all diesen Dingen, das ist doch etwas Wunderbares. Und ich hätte früher nie gedacht, dass ein eigenes Kind einem so große Freude machen würde. Deshalb bin ich auch dankbar, dass ich mit 70 dann doch noch vernünftig geworden bin, damit ich noch niemand bekommen habe. So, damit, glaube ich, können wir schließen. Und ich bin gerne bereit, auf Fragen noch irgendwie einzugehen oder so. So habe ich probiert, den Übersicht zu geben. Ich will auch noch sagen, wer will, ich habe da noch Blätter, das Blatt Wachstum Null, das habe ich da, das Blatt, das große Verlustgeschäft, wo ich nachweise, welches Verlustgeschäft heute schon die Atomkraftwerke sind. Das hat ja derselbe gesagt von der, nicht der, wie heißt der davon? Jawohl, der da, ja. Dann noch andere Dinge, auch ist eine Zeitschrift Form und Geist, der mit drei sehr schönen Fotos von Silvio Gesell und einer sehr guten Lebensbeschreibung von Gesell. Das könnt ihr, wer Interesse hat, haben für 2 Franken, alles zusammen. Und wer das Buch noch will, bis der Krug bricht, ist auch eines, das ist 15 Franken. Wer also Interesse hat, kann von dem noch etwas mitnehmen. Wenn zu wenig sein soll, kann man es nachher noch schicken. Sind jetzt noch irgendwie, bitteschön. Aber schön laut und deutlich, gell? Ich höre nicht mehr so gut.
Ich finde es sehr wichtig, wenn du den Aufsatz über Honnef, den du uns vorgetragen hast, auf der Nationalzeitung und den Doppelstab schicken
musst. Jawohl, das werde ich tun. Der Doppelstab hat schon verschiedentlich von mir Dinge gebracht. Nationalzeitung weniger, die haben mir Dinge auch zurückgeschickt. Ich werde versuchen. Ich werde das machen. Bitte?
Bernhard, ich bin dir sehr dankbar, dass du darauf hingewiesen hast, dass die Wirtschaftskrise nicht mit dem Geldumlauf zu tun hat, sondern mit der Maßlosigkeit der Menschen. Das haben einige, ich habe gestern einen Vortrag gehalten, nicht eingesehen. Und ich hoffe, dass auch der Letzte das eingesehen hat, was hier Werner gesagt hat. Dann noch 2 kurze Bemerkungen, die kleine Berichtigungen sind. Du hast gesagt, in Deutschland gibt es noch Geburtsüberschüsse. Das ist nicht mehr der Fall. Das ist ein Unterschied. Es sterben also mehr als geboren werden. Und dann ein zweites hast du noch gesagt, dass, dann musstest du darauf achten, wenn du über Wissenschaftlern sprichst. Die Pflanze braucht auch Sauerstoff. Du hast gesagt, sie braucht keinen. Sie braucht auch welchen. Sie erzeugt aber mehr als sie selbst braucht.
Ja, gut. Jawohl. Sehr gut. Ja, das ist schon so. Ja, richtig. Bitte.
Noch eine kleine Bemerkung wegen Bangladesch. Ich glaube, die Zahl über die Ausdehnung, die stimmt nicht.
Ja, also ich habe so steht es, so hat Radio das gemeldet, gell?
Ich glaube, es ist doch wesentlich größer als die Schweiz. Also es ist ein ziemlich großes Land.
Ja, schauen Sie, da müssen wir Folgendes bedenken, dass in der Schweiz, ich habe gesagt, in der Schweiz ist nur etwa ein Viertel des Landes, sagen wir, richtig kulturell nutzbar, gell? Hochgebirge ist nichts, Seen sind nichts, wir haben also sehr viel unfruchtbares Land als solches, Bangladesch hat das nicht. Keine solchen Gebirge, nichts von derartiges, deshalb sieht das dann schon anders aus, gell? Das waren wir ein Viertel der Schweiz, 3,5-mal so viel, das kommt schon 14-mal, nicht? In dem. Und die sind ja viel dichter bevölkert als wir. Ich kenne das, wie das dort aussieht. Auch in Indien, wo in Kalkutta, in Bombay, jede Nacht 600.000 Menschen auf den Straßen liegen. Weil sie kein Dach über dem Kopf haben, nirgends daheim sind. Aber wenn die Zahl auch nicht stimmt, auf jeden Fall ist es unheimlich, die Probleme, die sie haben, gell? 70 Millionen, 10 Millionen Flüchtlinge und jedes Jahr 3,2% mehr Kinder und so weiter. Wahnsinnige Dinge, wo sich niemand vorstellen kann, wie man das in kürzer Zeit irgendwie in Ordnung bringen könnte. Bitte.
Und ich möchte noch eine Ergänzung anbringen in Bezug auf Kaiserlauchs. Vor ungefähr 14 Tagen stand in der Zeitung, dass die Moto Columbus sämtliche Baumaschinen vom Gelände abgezogen und die Baracken abgerissen hat, mit der Bemerkung, durch die Besetzung sei die Jahreszeit jetzt so vorgeschritten, dass die Arbeiten gar nicht mehr an die Hand genommen werden könnten. Sie würden dann erst im Frühjahr 76 weiterfahren. Aha. Das ist also ein zusätzlicher Erfolg der Besetzer.
Ja.
Und im Brief wegen der Honnef-Motor ist irgendetwas über die Verhältniszahlen zwischen dem Anschaffungspreis dieser Türme und einem Atomkraftwerk. Du hast ganz bestimmt abgeschrieben, 1 Milliarde D-Mark mit einer Kapazität von 1200 Megawatt.
Jawohl, ja.
Aber die BKW haben deinem Namensvetter, Herrn Zimmermann in Bern, letzten September gesagt, Graben mit einer Kapazität von 1100 Megawatt werde 3 Milliarden kosten. Und das ist ja ein Zwillingswerk. Es sollen ja 2 Kühltürme gebaut werden. Nach heutigem Preisstand würde Graben 6 Milliarden kosten. Das, ja. Also nur diese 2 eigentlich noch schlimmere Sachen. oder erfolgreichere, je nachdem, wie man es annimmt.
Ja, ja, Augenblick, ich will es auch noch, damit ich es nicht vergesse, noch auf das klar machen, wenn heute schon nicht nur Wachstum null, sondern Reduktion von 4%, wie der Bundesrat gesagt hat, 4% Reduktion, wer will dann noch behaupten, wir müssen immer mehr Energie haben? Das ist klar, dass da man auch weniger Energie nachher braucht, gell? Die Leute alle viel weniger verbrauchen und so weiter, auch die Produktion gestoppt wird und so weiter. Ja, von der Seite aus werden Sie nicht mehr sagen können, das ist unbedingt notwendig, auch sehr wichtig. Noch etwas ganz Kurzes, was die Maria mir gesagt hat, dass in die Zeitung gemeldet worden ist in Deutschland, dass bei Karlsruhe ist ein Versuchsreaktor für Atomkraftwerke Karlsruhe. Dass jetzt im Umkreis dieses Reaktors 1000 Bäume abgestorben sind und dass das Atomkraftwerk für jeden Baum 1000 Mark zahlen muss. Dass also damit der eindeutige Beweis da ist bei einer solchen Wirkung, denn wenn es Bäume sogar vernichtet, diese Strahlung, wird niemand sagen wollen, den Menschen tut das gar nichts, nicht, wie die immer wieder da behaupten können. Deshalb kommen viele wichtige Dinge auch wieder dazu. Bitte schön. Ja?
Ich hätte mich eigentlich nicht zum Wort werden müssen können und zu brauchen, aber der Diskussionsvortrag, der vorhin behauptet hat, du hättest gesagt, die Währungsfrage, der Geldumlauf hatte nichts mit der Rezession zu tun, zwingt mich nun doch das Wort zu ergreifen. Und ich möchte einfach fragen, ist das so? Kannst du das nicht berichtigen?
Ja, das will ich gern machen. Also es ist so, ja, nachher das merkt er nicht. Mit dem Geld ist es so. Es ist ganz klar, dass die Geldmenge im Verhältnis zur Warenmenge die Kaufkraft bestimmt. Je mehr Geld man in eine Wirtschaft hineinpumpt, desto weniger wird die einzelne Geldeinheit wert sein. Das ist klar. Die große Inflation, in der wir drin stecken, ist ganz sicher durch eine übermäßige Vermehrung der Geldmenge zustande gekommen. Das ist ganz selbstverständlich. Das gibt auch die Nationalbank zu. Und gerade Leutwiler, wie vielleicht freut es auch, wenn ich euch das sage, der Leutwiler hat mir Anfang Juli, als ich ihm den Aufsatz schickte, ruhigeres Gedeihen, meine Rede in der Nationalbank, hat er mir Anfang Juli wieder einen Brief geschrieben, er habe sich sehr gefreut, über meinen sachlichen, freundlichen Bericht, über den Bericht an der Nationalbank. Also auch da, Leutwiler ist der erklärt hat, wir haben den Fehler gemacht, dass wir viel zu spät den Kurs mit dem Dollar gelöst haben. Hätten wir den vor 2-3 Jahren gelöst, wären wir niemals in diese übermäßige Inflation hineingekommen, sagt Leutwiler. Der heutige Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank. Also die sind sich da klar darüber und geben auch zu, dass sie dann Fehler gemacht haben. Also von der Seite ist eindeutig, hat das eine Wirkung auf das. Und diese übermäßige Preissteigerung dann, die nun wieder da zu, eben, das muss man probieren zu bremsen, die wollen ja auch die Inflation bremsen. Es ist ja jetzt auch von 10 und etwas auf etwa 7,4% ein bisschen zurückgegangen. Sie möchten sie noch mehr runterbringen. Aber da ist die Schwierigkeit die. Zugleich möchten sie ankurbeln. Sie möchten die Wirtschaft ankurbeln, dass wieder mehr gebaut wird, dass wieder mehr läuft. Aber ankurbeln womit? Mit Krediten. Mit Geld ertragen, denn Kredit ist auch Geld. Mit Krediten kann ich genauso kaufen wie mit Bargeld, den ich habe. Also wissen Sie, wenn ich ankurble, treibe ich die Inflation hier auf. Das möchte ich nicht, ich möchte die runterhalten. Deshalb sind Sie da in der Zwickmühle drin. Aber das hat schon Wirkung, die Geldmenge, das ist klar. Nur ist hier wieder jetzt das zu sagen, und da spielt das andere jetzt wieder mit hinein. Eben das Lernen, bescheidener werden, einfacher werden. Das alles gehört auch dazu. Wir können nicht bloß da mit Regulierung der Geldmenge oder wenn die Freiwirtschaftler dann sagen, ja die Nationalbank, doch ganz einfach, warum bremst die nicht ab, warum sagen nichts mehr Geld, nichts mehr Kredit. Das technisch wäre spielend leicht, die Inflation abzuschloppen. Aber die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die das hat, dass dann viel mehr dann sagen sie viel mehr Arbeitslose werden, ihr seid schuld, ihr Regierung, nicht? Dann geht es wieder auf die los. Und die Gewerkschaften, die kommen wieder, gleicher Lohn, nicht? 40 Stunden, aber gleich viel zahlen alle, was praktisch gar nicht möglich ist. Das habe ich auch an der Nationalbank gesagt, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, das ist die Schwierigkeit, wie man da durchkommt. Und dort muss dann wieder dazu, zur Regulierung der Geldmenge, muss dann wieder kommen, bescheidener werden, einfacher werden. Denn wenn wir alle viel weniger verbrauchen, viel weniger vergeuden und verschleudern, das hat auch einen Wirkung auf den Preisstand. Auch das wird auch bei gleicher Geldmenge. Denn Geld oder auch Kredit. Kredit schafft noch nicht Geld, wenn er nicht gebraucht wird. Erst wenn er gebraucht wird, dann wird es praktisch Geld nachher, gell? Aber die können, wenn die Leute viel weniger kaufen, da können sie so viel wie wollen, das gibt trotzdem weniger Nachfrage, nicht? Das bewirkt trotzdem nachher auch auf die Kaufkraft des Geldes. Deshalb sind Freiwirtschaften wie ein Mammon etwas zu einseitig. Nur auf das mal eingestellt. Ich meine, wenn die Nationalbank da einfach da so dreht, nicht? An diesem Hebel da dreht, ist alles in Ordnung. Ist noch nicht alles in Ordnung. Wir brauchen, und das ist das, was viel schwieriger ist nachher, wie wollen wir eine Mehrheit von Menschen zur inneren Wandlung bringen? Eine Mehrheit von Menschen, dass die bescheidener werden, nicht mehr vergeuden, nicht mehr verschleudern und so weiter, was ebenfalls notwendig ist. Und so sind wir heute in einer radikalen Lage, wie wir noch nie gewesen sind, wo jetzt alles ein großes Entweder-Oder darstellt. Und deswegen muss man da wieder alles verstehen, alle Seiten und Möglichkeiten. Und in dem Sinn ist vielleicht ganz gut, wenn man eben, jeder ist ein bisschen einseitig, ich auch, gell, von daher. Aber ich will vielleicht nur ganz kurz noch etwas sagen. Es wird mir ja manchmal vorgeworfen, auch von Deutschland, ich habe Silvio Gesell verraten. Und zwar aus dem Grunde, weil ich auf die Wirksamkeit von Buchgeld hingewiesen habe. Das Buchgeld, Kreditgeld, ebenfalls kauft, ebenfalls zur Geldmenge gehört. Das sind in der Schweiz seit Jahrzehnten Diskussionen. Eine Freiwirtschaft, ich könnte Namen nennen. Deshalb habe ich schon längst mit dem lieber nichts mehr zu tun gehabt. Aber es ist auch, denkt jetzt auch an das andere. Zum Beispiel der Vorschlag, man sollte die Grundrente verteilen an die Mütter. In Kinderzahl, jedes Kind so und so viel, an sich ein wunderbarer Gedanke. Aber denkt ihr in der heutigen Zeit, wenn ohnehin eine riesige, viel zu große Bevölkerungsexplosion da ist, wenn man jetzt tatsächlich nur jeder Frau, je mehr Kinder du hast, desto mehr Geld kriegst du. Das muss man sich überlegen, was das jetzt für eine Wirkung hätte. Dass also da wieder man eben vielleicht auch ein bisschen auch umdenken muss. Und vergesst auch nicht, als vor 60 Jahren Gesell seine Sachen geschrieben hat, da hat vieles anders ausgesehen als heute. Da hatte man noch kaum Postcheck, da hatte man von diesen ganzen Dingen. Deshalb darf man nicht einfach nur stur an diesem Dogma, dann Dogma irgendwie draus machen. Gesell wäre der Letzte gewesen, der sich für ein Dogma eingesetzt hätte. Ein lebendiger Mensch in all diesen ganzen Dingen, könnt ihr auch in der Biografie nachher lesen. Deshalb von da aus bin ich immer wieder froh, dass ich tatsächlich lebendig geblieben bin. Und wenn ich mal andere vergleiche, es hat ja einer einmal gesagt, ein Philosoph, mit 20 Jahren verliert eine Mehrzahl der Menschen die Fähigkeit, noch einen neuen schöpferischen Gedanken zu denken, hat er einmal gesagt. Dass die mit 20 schon verknöchert sind, mit 20 schon in den Dogmen drinstecken und nicht mehr herauskommen. Da muss er, sage ich mir oft, na also, da krankst du noch nicht an dem. Dass du noch denkst, das sind vielleicht auf dem Mars irgendwie noch Menschen, die mit denen möglicherweise rechne ich alle mit alledem, gell? Und das ist schön. Da bleibt man jung eigentlich, bleibt man lebendig. Also, aber das mögen dann die Dogmatiker, mögen das gar nicht vertragen, nicht? Der ist da noch ein Neuer, der macht Unruhe. Und ja, Unruhe möchte ich machen. Unruhe in viele Dinge hinein, dass sie, denn was fest ist, das kann man nicht umwerfen nach einem Ganzen. Das nur ganz kurz nebenbei, gell? Ich will jetzt da nicht keine weitere Diskussion darüber machen, aber nur diese Hinweise. Bitte. Ja, ich werde damit
uns noch etwas zu sagen. Du sagst, der Staat hat Geld, hat das Geld ja vermehrt und das würdest du ihm als zur Last legen. Aber muss der nicht das Geld vermehren, weil die Leute immer höhere Löhne fordern? Das hängt doch mit dem zusammen, wo soll der Staat für die Beamten und Angestellten das Geld hernehmen? Und da meine ich eben, das hängt mit der Maßlosigkeit zusammen. Da müssen wir, das ist der Hauptgrund. Dann muss natürlich der Staat mehr Geld fordern.
Ja, es ist so. Der Staat kann eigentlich entscheiden, oder sollte entscheiden, oder die Nationalbank sollte entscheiden. Aber wie ich vorhin sagte, die Schwierigkeit ist nicht die, dass man jetzt die Geldmenge begrenzt und vermindert. Die Schwierigkeit sind die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die das hervorruft. Da musst du überlegen, was magst du noch ertragen? Und da hat der Leutwiler in seiner Rede sehr gut gesagt. Der eine Teil wirft uns vor, wir machen Inflation. Der andere Teil wirft uns vor, ihr macht Deflation. Weil ihr nicht grenzenlos die Kredite vermehren wollt, dann sagt er, nehmen wir das arithmetische Mittel, dann werden wir wahrscheinlich eben in der Mittellinie liegen. Das stimmt auch. Er probiert da durchzukommen, ohne zu viele Schwierigkeiten und doch bremsen im Ganzen. Und dass sie jetzt von 10% auf 7% immerhin runter sind mit der Inflation, ist doch schon eine Leistung, ist schon erfreulich. Also von da dürfen wir denen nicht Vorwürfe machen. Und ich kann Ihnen sagen, ein Bundesrat ist gar nicht zu beneiden. Auch ein Richard ist nicht zu beneiden, diesen ganzen Dingen. Und die müssen immer wieder den Weg des Möglichen gehen. Politik ist der Weg des Möglichen. Wenn die zu radikal, die sind sofort nicht mehr Bundesrat nachher. Gell? Wenn man weiß, welche Mächte da dahinter stehen. Deshalb bin ich dankbar, dass mir, ich schicke die Briefe immer noch an den Bundesrat. Und es haben mir von 7 Bundesräten gewöhnlich 5 Antworten mir. Ich habe auch den Bericht, welcher war das? Ah ja, da ist in der Weltwoche, hat Dr. Lutz, Direktor Mühleberg, einen Aufsatz gehabt, wo er natürlich das verteidigt und dann drin schreibt, wer also Kritik übt an den Ingenieuren und Wissenschaftlern der Nuklearindustrie, das war eine Dummheit, dass er das schrieb, der Nuklearindustrie, der Kritik ist verantwortungslos. Hat er geschrieben. Nun habe ich sofort der Weltwoche eine Antwort geschickt auf das. Und klar gemacht, ich habe dann zwar ein bisschen scharf, ich habe es nochmal abgeschwächt, vielleicht bringt sie es jetzt dann noch, hat es noch nicht gebracht. Hatte die Überschrift gemacht, Fachidioten. Ich habe das jetzt abgeschwächt und einfach geschrieben, Fachwissen. Nee, geht's besser. Hat dann klar gemacht, dass es 2 Arten, denn die behaupten immer wieder, nur sie sind die Wissenschaftler, nicht? Die eben von die Fachleute. Es gibt 2 Arten Wissenschaftler. Die Fachleute und die umfassenden Denker. Fachleute wissen von immer weniger, immer mehr. Von immer weniger Fachgebieten, immer mehr Einzelheiten, ohne den großen Zusammenhang sehen zu können. Das sind die Fachidioten. Und das sind die Leute, auf die unsere Regierung sich stützt. Auf die diese ganzen Leute sich stützen. Das probiert nicht klar zu machen. Ich habe meinen Brief jedem Bundesrat zugestellt. Zugleich, als ich in der Weltwoche geschickt habe. 3 haben mir gedankt dafür, nicht? Ich meine, vielleicht denken sie dann, ja, der Richard, ja, kann ich denen eigentlich alles glauben, nicht? Weil sie da nur in dem Sinn, also in dem Sinn, ich freut mich, dass die doch immer wieder antworten darauf. Oh, einen gewissen Respekt haben die doch vor mir. Die Leute wieder haben mir schon 4-mal jetzt geschrieben. Gewissermaßen gesagt, ich bin dankbar, dass du da auch probierst mitzuarbeiten in diesen Dingen. Aber das ist ein Jetzt hast du was fragen wollen.
Zuerst möchte ich nur sagen, ich erinnere mich an Anfang vom Zweiten Weltkrieg, oben auf dem Glasplatz am Eisenberg, da, wo noch keine Elektrizität oben war, da habe ich bei einem Privathaus ein Windrad gesehen, das zur Nutzung für ihren kleinen eigenen Betrieb diente.
Ah, ja.
Dann möchte ich sagen, warum macht man nicht auch ein klein wenig Propaganda, wie man Strom sparen kann. Ich weiß, heute hat man in den modernen Wohnungen nur noch Teppiche. Fast alle Zimmer sind mit Teppich belegt und da müssen die Leute mit dem Staubsauger herumreisen. Und ich finde es viel praktischer, mit einem Teppichroller, der überhaupt keinen Strom braucht, aber sehr viel Nutz nimmt. Warum macht man damit nicht Propaganda? Natürlich für die Fabriken nicht. Ein Staubsauger kostet mehr als nur so ein Teppichroller. Das Vielfache nicht. Das Gleiche mit der Waschmaschine. Die große Wäsche bin ich sehr einverstanden, wie Leintücher und so. Aber warum muss ich jeden Strumpf, jedes Höschen, muss alles in die Waschmaschine? Es gibt so Kugeln, da setze ich mich an den Tisch, drehe, einmal zehnmal so, zehnmal so, je nachdem, wie schmutzig ist oder weniger schmutzig. Und damit mache ich ganz saubere Kleinwäsche. Kostet gar keinen Strom. Also, das heißt, machen wir
Wasser. Ja. Ja, ich möchte sagen, dass der Schweizer Bund für Naturschutz eine sehr gute Schrift herausgegeben hat von vielen, vielen Sparmöglichkeiten, die man hat, wo man vielleicht ein Viertel der heute benötigten Energie sparen könnte. Das gibt in der Richtung, wird auch allerlei gemacht, das ist sehr, sehr wichtig. Dann könnte man, und übrigens viele sagen ja, wir hätten reichlich genug Strom, auch ohne Bau neuer Werke, wenn man einigermaßen vernünftig da vorgehen würde. Bitte schön, dort hinten.
In Deutschland hat man sowas auch herausgebracht, zum Beispiel zur Zeit der Möbel. Da wurde uns auch alles Mögliche, als gesagt, wo wir sparen können.
Ja, wegen der Ölkrise.
Ölkrise.
Ja. Ja, 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 da ist dann herausgekommen, gell, was da alles da. Ja, bitte.
Ja, ich möchte auch sagen, dass auch der Schweizer Kurs des Geldes jetzt eben überhöht ist. Und das bringt eben auch Absatzschwierigkeiten,
ja,
für die
Importindustrie.
Ja. Und das gehört auch zum Problem für die Währung,
ja, ja,
und Inflation. Dann möchte ich noch sagen, ich habe vor 2 Jahren in der Aktionärversammlung der Nationalbank gesagt, dass man in Süditalien Kapital investieren sollte. Und da hat es doch dann von den Banken her ein wenig darüber beraten. Das war also auch ein Gedanke, der dann erfasst wurde. Dann noch zu der Äußerung von dir, Werner, dass du sagst, du weißt nicht, wie das geht mit der technischen Erzeugung des Stroms. Ist gut, wenn du dich informieren lässt, damit du dann nicht wieder als Laie gibst. Denn es ist dann irgendwie eine Schwäche da in deinem Vortrag, die du ausgleichen musst, dass also eben 2 Magneten aneinander in gewisser Geschwindigkeit aneinander vorbeigehen. Und so wird eben der Strom erzeugt, nicht?
Ja gut, also ich habe da offen gesagt, dass ich das kein Techniker bin in dem, nicht? Dass das funktioniert, wird ja schon stimmen, sonst hätten die nicht jahrelang diese Versuche da nachher gemacht. Und haben. Bitte?
Gegen das Letzte möchte ich aber ganz klar widersprechen, nur Spinner und Idioten glauben, dass sie von allem was verstünden und dass sie alles bestens wissen. Ich finde es gerade richtig, dass er sagt, nun gut, technische Details, etwa eines Magneten oder elektromagnetische Induktion, die braucht nicht jeder zu wissen. Ich war das also richtig und sympathisch und finde sicher seine volle Anerkennung. Also das sollte er lieber
sagen. Lieber ehrlich sagen, Gelder, verstehe ich nicht. Also tun also, nicht? Bitte.
Ich möchte noch sagen, man spricht immer von den Haushaltungen wegen dem Stromverbrauch. Was du gesagt hast, da wegen dem Staubsauger, das ist also wirklich eine kleine Menge Strom, die der Haushalt verbraucht. Wir haben viel größere Stromverbraucher, die man abstellen kann. Zum Beispiel Straßenbahnkreuze, wo 100 Lampen an 80 oder 100 Watt brennen, die ganze Nacht durch. Schaufensterbeleuchtung, große Reklamen, die gehen nach Zürich. Und diese Reklamen, die brauchen mehrere 100 Watt pro paar Buchstaben. Und dann hat uns ja schließlich der größte Stromkonsum hat uns das Fernsehen gefressen.
Ja,
der Farbfernseher, der braucht 800 Watt, da kann manche Hausfrau...